Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Frau im Mond.
Und damit herzlich willkommen zur, oh Gott, 9. Folge. Erik, 9. Folge, oder?
Müsste die 9. sein, ja.
Genau, 9. Folge der Klassiker der Filmgeschichte, dem Kulturpessimisten Spin-off. Und wir haben uns diesmal wieder einen Gast eingeladen, wie letzte Folge. Diesmal ist es der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Der Angeklagte ist verwandt und verschwägert mit dem Podcast. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger.
Ja.
Woher denn?
Vom Countdown-Podcast oder eigentlich, ich glaube, ganz ursprünglich war das nicht vom Chat, so von wegen Holgi und so?
Kann das sein? Nee, das war was anderes. Wir haben uns auf Twitter kennengelernt und dann hast du...
Da war das auf Twitter,
okay. Einer unserer ersten Konversationen war, ich so, ja, das Space Shuttle ist doch ganz cool und du so, nee, das Space Shuttle ist der größte Scheiß. Da fing mein Leidensweg an. Und ja, wir haben dich eingeladen, um über einen besonderen Film zu reden, aber bevor wir darüber reden, stelle ich noch meine anderen Co-Hosts vor. Da haben wir zum einen die liebe Becky. Hallo Becky.
Hallöchen.
Auch das erste Mal bei den Filmklassikern.
Richtig, das allererste Mal. Ich bin gespannt, gleich mit so einem Film.
Gleich mit so einem Oschi. Und natürlich der Erik. Hallo Erik.
Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag.
Oh ja, der Klassiker. Das ist mittlerweile auch so eine Catchphrase von so Podcastern. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ja, wir wollen über einen Film reden, der schon ein bisschen älter ist, was jetzt die wenigsten verwundern dürfte bei diesem Podcast, aber dieser ist schon wirklich älter als so der Schnitt bei uns, nämlich wir reden über den Film von dem deutschen Regisseur Fritz Lang, Die Frau im Mond. Und ältere Hörerinnen werden sich erinnern, wir hatten ja schon mal einen Fritz Lang Film, nämlich Metropolis. Ich glaube, damals vorgeschlagen von der Daniela Ishorst.
Genau, von der Daniela vorgeschlagen.
Genau. Und jetzt unser zweiter Fritz Lang Film, etwas später in seinem Schaffenswerk, Die Frau im Mond.
Etwas später tatsächlich? Wann kam Metropolis raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte Metropolis 30er Jahre geschätzt.
27, also ein Jahr davor.
Verdammt.
Also,
ich hätte schwören können, dass das danach kam. Aber gut.
Naja, gut, 27, 28 ist nicht so weit auseinander.
Ja.
Und ja, wo.
Ja, der einzige andere Fritz Lang-Film, den ich kenne, ist M. Eine Stadt sucht ihren Mörder.
Ja, den habe ich auch schon gesehen, der ist auch gut. Den werden wir auch mal hier irgendwann besprechen.
Ja, und das ist dann auch kein Stummfilm mehr, aber dafür kann man den Ton nicht so richtig gut verstehen. Nicht so richtig wegen dem Ton an sich, sondern wegen dem Berliner Akzent. Die Berliner dort echt extrem.
Ja, das ist hier noch nicht der Fall. Da haben wir noch schöne Bildtafeln. Ganz kurz, worum geht es ganz grob? Also, was ist der Inhalt dieses Films? Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich daran machen, zum Mond zu fliegen. Wir haben zum einen den reichen Werftbesitzer und Raumfahrtingenieur Wolf Helius, ein wunderschöner Name, der einen Businesspartner hat, den Windegger, wie heißt er? Ich glaube, Klaus Windegger heißt er. Und
Hans, oder?
Hans Windegger, Hans. Genau. Und der und dessen Freundin und dann während des Films Verlobte, oh Gott, wie heißt sie genau? Friede Welten. Auch ein sehr sprechender Name.
Ja, Friede.
Und
Friede Welten. Weltenfriede.
Jetzt komme ich aber hier in Teufelsküche. Jetzt hole ich mir nochmal den Wikipedia-Artikel raus. Okay, Sekunde. Oh Gott, jetzt lädt das gar nicht. Genau. Wolf Helius haben wir, Friede Welten, Hans Windegger und dann der sozusagen das Gehirn der Operation, der Professor Georg Mannfeld, der als Anstoß zu dieser ganzen Handlung einen wissenschaftlichen Aufsatz, eine wissenschaftliche Studie publiziert hat, wo er spekuliert, dass es große Goldvorkommen in den Gebirgen des Mondes gibt. Und das ist der eigentliche Antrieb für Helius und Windegger, dort zum Mond zu reisen und diese Vorkommen zu bergen.
Ja, mit ihm fliegt übrigens seine Maus Josephine.
Ja, genau, auch sehr putzig. Der Professor hat eine Maus in seiner Wohnung, die er regelmäßig füttert und dann auch aus irgendwelchen Gründen mit zum Mond nimmt. Als Antagonisten haben wir der Mann, der sich derzeit Walter Turner
nennt. Moment, einen hast du noch vergessen. Du hast Gustav vergessen.
Ja, das kommt ja später noch.
Ah, okay.
Der arbeitet für eine Gruppe von reichen Menschen, die sozusagen diese Operation kapern und Helios, Windegger und Manfeld zwingen, für ihn oder für diese Gruppe zum Mond zu fliegen und da diese Goldschätze für diese Gruppe zu heben, weil diese Gruppe will nicht, dass sie die Kontrolle über das Gold und damit über die Welt verlieren, also so eine Art Schattenregierung.
Man darf nicht ganz vergessen, in welcher Zeit das Ganze spielt.
Ja.
Also beziehungsweise zu welcher Zeit das Drehbuch und so weiter geschrieben wurde. Das war in den 1920er Jahren. Und Anfang der 1920er, wenn man sich erinnert, war ja die große Inflation. Und da hatte Gold nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert im Anschluss daran. Ja. Weil Gold halt den Wert nicht so leicht verliert. Ja. Wie Geld.
Und ja, wir gehen auf die Implikation noch gleich ein. Und dann haben wir noch einen blinden Passagier, der sich an Bord schmuggelt, nämlich der junge Gustav. Wie alt ist denn der? 13, 14 maximal. Und
dachte, ich habe sowas wie 11 im
Kopf. Ja, so um den Dreh, also so eine Art früher Teenager. Und der und diese Reisegruppe, genau, Friede Welten fliegt auch noch mit. Genau, sie ist sogar hier, steht in der Wikipedia, Student der Astronomie, also Aster, steht hier als Abkürzung. Studentin der Astronomie, Studiosus Astronomicus wahrscheinlich oder sowas Lateinisches.
Wahrscheinlich.
Und genau, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute und eine Maus fliegen dann mit der Rakete, die auch zufälligerweise Friede heißt, zum Mond. Und es entwickelt sich dann tragische Ereignisse. Also Windegger will eigentlich von Anfang an gar nicht hinfliegen und wird halt am meisten von den Leuten gezwungen. Der Wolf Helios, der ist mir eher schon so ein Entdecker, und auch Friede Welten sind eigentlich scharf drauf, zum Mond zu fliegen, egal unter welchen Bedingungen oder für wen. Und
Helios will sie unbedingt davon abhalten, die Friede, weil das kann ja nicht sein, dass eine Frau mit zum Mond fliegt, sich in so große Gefahr begibt.
Ja, also natürlich von der Zeit her klar, dass die Frau besonders geschützt werden muss als schwächtes Glied der Operation. Stellt sich ja dann im Laufe hinaus, dass sie gar nicht irgendwie die schwächste psychologische Verfassung hat, dieser Gruppe. Und auf dem Mond stellt sich dann heraus, dass tatsächlich dieses Gold gibt. Niemand hat was davon. Der Walter Turner verstirbt auf dem Mond nach einer Verquickung von unglücklichen Umständen, und eine der Sauerstoffflaschen geht zu Bruch und es muss jemand auf dem Mond zurückbleiben. Und es entwickelt sich dann ein großer Zwiestreit, wer das ist, und dann ja opfert sich halt
Darüber können wir dann später reden.
Genau. Opfert sich Wolfelius, bleibt auf dem Mond zurück, und so der letzte Shot ist, wie Friede Welten sich auch heimlich von Bord geschlichen hat und schon ein Zelt für ihn aufgebaut hat, weil, jo, und das ist der ganz große Clou, auf der Rückseite des Mondes gibt es eine atembare Atmosphäre. Also brauchen keine extra Raumanzüge, um auf den Mond zu laufen, sondern sie können einfach so in ihren schicken Expeditionsstrickpullovern rumlaufen.
Und Wasser gibt's auch.
Genau.
Nicht nur Gold.
Wasser und Gold gibt es, und ich denke mal, in dem Zelt ist auch noch eine gute Verpflegung, und es ist auch kein wirkliches Todesurteil für die beiden, sondern es ist mehr so, man muss jetzt ein paar Monate ausharren, bis Klaus Windegger mit einer neuen Rakete zurückfliegt und sie vom Mond abholt.
falls er das tut, wenn er nicht sagt, sollen sie doch beide verrecken da oben. Ich meine, immerhin war der ja, ist der ja verlobt und seine Verlobte ist jetzt oben mit dem Helios, der ihm ja nun seine Verlobte ausgespannt hat.
Genau, es ist entwickelt.
Und außerdem wird er bestimmt nicht zurückfliegen. Also alle aus dieser Mannschaft, aber der nicht. Der hat keinen Bock mehr auf den Mond danach.
Ja, ich glaube, mit der richtigen Motivation, also das Gold haben sie jetzt ja nicht mitgenommen, aber es ist jetzt bewiesen, dass es dort ist. Hm. Der Professor, der fällt auch irgendwie in eine Erdspalte und über den wird nicht mehr geredet. Also der hat sich auch ganz elegant aus der Affäre gezogen.
Muss unbedingt bestraft werden, ne?
Ja, aber er war ja mehr so darauf erpicht, dass seine wissenschaftliche Theorie bewiesen wurde. Ihm ging es ja nicht wirklich um das Geld.
Ja, naja, jedenfalls, das war so ungefähr der Ablauf des Films. Endet mit einem Cliffhanger und den zweiten Teil hat irgendwie keiner gemacht.
Ja, dann kamen irgendwie die Nazis.
Ja, also einen zweiten Teil hätte ich doch jetzt sehr gerne langsam gehabt. Es sind ja erst, wie viele Jahre sind es jetzt? 88 Jahre, ne?
Die Frau im Mond 2, jetzt wird geheiratet.
Genau.
Oh Gott.
Ja, da spannt sich dann so eine schöne Dreiecksbeziehung auf.
Ja. Und jetzt.
Naja, jedenfalls.
Ganz kurz, Frank.
Ja?
Die initiative Frage dieses Podcastes, die jetzt an dich ergeht, ist, warum glaubst du, dass Die Frau im Mond ein Filmklassiker ist oder sein sollte?
Im Wesentlichen, weil erstens, man kennt diesen Film zumindest vom Namen her, denke ich, obwohl es ein Schwarz-Weiß-Stummfilm ist, dann doch ganz gut. Es war die Erfindung des Countdowns, was ganz wichtig ist und zumindest für unseren Podcast. Und es ist halt, es hat doch sehr vieles vorweggenommen, was letzten Endes die Raumfahrt an sich angeht und auch was Science Fiction angeht. War nicht ganz der erste Science Fiction Film und ich denke, da habe ich ja noch ein paar nette frühere Beispiele rausgesucht.
Ja, da kannst du vielleicht gerade ganz kurz drüber reden.
Aber es war der erste monumentale Film, den doch wirklich jeder kennt. So halt, also nicht jeder, aber doch der halbwegs weltweit Verbreitung gefunden hat.
Ja, also so mit Metropolis so ein Meilenstein der Filmgeschichte.
Ja.
Du kannst vielleicht ganz kurz darüber reden, du hast noch ein paar Kurzfilme im Gepäck sozusagen als kultureller Hintergrund zu diesem Film. Kannst du kurz was zu denen sagen?
Einige davon, ich glaube, also Screenshots von diesem Film habe ich schon, ich glaube von allen Filmen, außer vielleicht beim Himmelsschiff, das hatte ich davor noch nie gesehen. Aber von dem Rest hat man, glaube ich, immer schon irgendwelche Bilder gesehen. Le Voyage à la Lune, das ist das, was ich vorhin... worüber auch schon fleißig gelacht wurde, was ich gezeigt hatte. Und das ist dieses berühmte Bild mit dem Mond, in dem die Raumschiffkapsel halt praktisch in das Auge hineinschlägt. Das kennt man mit dem Mond als Mondgesicht. Dann der Traum des Astronomen von 1898, was so der älteste Film ist, den ich hier gezeigt hatte, was eigentlich ein reiner Klamauk-Film ist. Um es mal so zu sagen, also ist halt wirklich so ein Astronom, der halt einschläft und das Ganze, also der träumt halt letzten Endes davon, dass er mit seinem Fernrohr nicht nur den Mond angucken kann, sondern dass der Mond halt plötzlich viel näher da ist. Also dass er nicht nur näher sieht, sondern dass er auch näher da ist. Und der Mond ist dann halt irgendwie so eine, so eine Kreatur letzten Endes. Ziemlich witzig anzugucken, man hat wirklich, also ich habe unglaublich viel Spaß gehabt, diesen Film, diese Kurzfilme von früher anzuschauen. Weniger, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist total witzig, was da ist. Auf der einen Seite ist es natürlich witzig, aber noch viel toller fand ich, sich einfach vorzustellen, wie das gewesen sein muss, so einen Film zu machen damals. Und man sieht dort richtig den Spaß, den die Leute hatten, so einen Film zusammenzuschneiden. Halt mit diesen ganz simplen Klamauk-Tricks, dass sich jemand auf den Stuhl setzen will und in der nächsten Szene ist der Stuhl plötzlich weg und alles sowas. Einfach bloß sich vorzustellen, man gehört zu den ersten Leuten überhaupt, die Filme machen, und einem fällt ein, hey, wir könnten sowas machen. Es gibt ja auch noch andere Filme aus der Ära, so von so einem Typen. Es gibt so einen Film irgendwie, der heißt bloß Warum er zu spät zum Zug kam. Und ja, da ist halt so ein Typ, der steht aus dem Bett auf, wacht auf, versucht sich anzuziehen, und jedes Mal, wenn er irgendein Kleidungsstück anziehen will, in dem Moment, wo er es in der Hand hat, verwandelt sich zu was anderem. Also der versucht seinen Hut aufzusetzen, hat plötzlich seinen Stiefel in der Hand oder sowas. Irgendwie total witzig. Ich weiß auch nicht. Also es ist total witzig aus der Perspektive, man macht sowas zum ersten Mal und die Leute müssen sich echt weggeschmissen haben, als das Ganze gedreht haben.
Ja, da hat man halt so die ersten Grundlagen von Schnitt und Übergängen, Szenenübergängen. Genau. Herausgefunden. Also im Grunde hat man Theater gespielt, aber mit verschiedenen Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Es gab ja dann auch um den Dreh so den ersten Horrorfilm, wo man dann mit diesen ganz harten Schnitten so eine Gruselatmosphäre versucht hat zu erzeugen und dann einfach mal Sachen ausprobiert hat. Ja. Und das sieht man ja auch noch bei Die Frau im Mond, dass das noch ein ganz anderer schauspielerischer Stil war. Also dass da viel mehr über die Gesichter und die Hände ausgesagt wurde, dass Helios immer, wenn er so wütend ist, so die Hände wirklich verkrampft und zu Fäusten ballt, und man sieht, okay, der ist jetzt wirklich sauer gerade. Und da habe ich mir...
Ja, und der Witz ist, dadurch, dass ich die anderen Filme jetzt schon gesehen habe, fand ich das schon fast alles Understatement. Also man merkt schon so mit der Zeit, ist das ein bisschen abgeflacht. Am Anfang war es noch viel mehr, und das sieht man dann halt auch bei dem Himmelsschiff aus Dänemark, heißt auf YouTube auch irgendwie A Trip to Mars.
Das ist aber der von Thomas Edison, oder?
Nee, irgendwie komischerweise heißen die beide A Trip to Mars. Auch okay. Dieses Himmelsgebet, was okay. Halt der dänische Film ist. Ich frage mich nicht. Ja, also dieser Edison-Film, der ist ein ganz komischer, aber das Himmelsschiff...
Ja, ist auch von Edison. Ist
ja.
Welche Idee von Tesla geklaut.
Ja, also das Himmelsschiff von Dänemark ist praktisch der erste Weltraumoper. Also die bauen dort halt so ein Himmelsschiff halt, ne? Also sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Zeppelin und einem Doppeldecker. Ist furchtbar schnell, eigentlich nicht schnell genug, um von der Erde wegzufliegen, aber was soll's. Irgendwie war man da noch nicht ganz so sophisticated, und fliegt jedenfalls zum Mars hin. Da gibt's ein paar Probleme zwischendurch, irgendwie einer verfällt dem Alkohol und will irgendwie zurück und bla, halt alles so Zeugs. Die Leute tragen fesche Lederklamotten. Das kennt man irgendwie auch alles von später noch.
Ja, irgendwie. Und der Grundaufbau von so einer Space Opera hat sich ja im Großen nicht geändert. Also, ob es jetzt The Martian ist oder die Reise zum Mond, so vom Grund, also vom ganz Skelett der Geschichtserzählung irgendwie, sie fliegen in den Weltraum und es treten einige Probleme auf und sie sind kurz vorm Scheitern und dann schaffen sie es doch irgendwie.
Ja.
Oder wie jede Star Trek-Folge gefühlt.
Ja.
Wo die Probleme halt manchmal technische sind und manchmal von irgendwelchen komischen entweder Krankheiten oder sowas, aber ja das ist meistens halt doch das Standardrezept.
Es ist halt diese Drei-Akt-Struktur, ne? Du hast Anfang, Mitte, Ende, und die Mitte ist nochmal geteilt am Anfang, es läuft alles gut, und dann kommt das große Problem so in der Mitte des Films, und ab dem läuft dann alles auf den Höhepunkt zu, und der Höhepunkt ist dann der letzte Teil.
Ja, wenn es denn so wäre, dass es alles auf den Höhepunkt zulaufen würde in diesem Film.
Oh, ich rieche Kritik.
Es zieht sich am Becky Anfang doch sehr. Ne?
Also meine Güte, nach einer Stunde 55 starten wir endlich zum Mond.
Ja, aber bis
also das kann doch nicht wahr sein, aber nach einer Stunde 55.
Bis sie dorthin gekommen sind, das war doch der schon ein riesen Kampf. Also
ja, aber guck mal, du hast gerade versucht, die Geschichte des Films zu erzählen und eigentlich fast alles, was in der bis zur Stunde 1,55 vorgefallen ist, ist fast gar nicht erwähnt. Weil
ja, weil ich weiß, dass
das ist eigentlich ein anderer Film.
Ich weiß, dass wir jetzt drüber reden. Also um mal auf den Film einzugehen, ich fand zum Beispiel die Eröffnungsszene, fand ich sehr schön und herzzerreißend gemacht. Also wir sind ja dann zuerst in der Wohnung von Professor Manfeld, der offensichtlich kaum Geld hat, sich ein Abendessen zu leisten. Und Helios.
Das muss ich sagen, der mit dem hat man echt mitgefühlt. Also das war Wahnsinn.
Der Helios kommt und bringt ihm da sein Abendessen und was auch sehr, sehr lecker aussah, also so ein Fisch und einen schönen Schinken und ich muss überlegen, 1929 war das irgendwie noch reiche Leute essen. Also da war es nicht üblich, dass man irgendwie ein Stück Fleisch auf dem Tisch hatte. Und
ja, und er gibt ihm sogar noch ein gutes Gefühl, indem er ihm sagt, er bräuchte noch ein Stück Brot dazu, sodass der Professor auch noch was beisteuern kann.
Ja, und er sagt dann so, hier, ich habe hier, als sie letztes Mal da waren, habe ich hier die 100 Reichsmark in meiner Tasche gefunden. Warum kommen sie nicht davon im Brot? Und was ich dann auch sehr schön fand, auch ohne, dass da irgendwie groß Dialoge stattfinden konnten, einfach über diese Texttafeln, wo er dann sagte, ich möchte nicht von meinem einzigen Freund Almosen annehmen müssen. Und das war halt so, okay, die verbindet auch eine richtige Freundschaft und der Professor, man sieht da auch quasi so einen Rückblick, wie er dann auf diesem Kongress seine Forschungsergebnisse vorstellt und ausgelacht wird und da war ja noch so ein junger gestriegelter Mann und jetzt ist er halt total verwahrlost und lebt in dieser Kaschemme und wird halt nur noch gelegentlich von diesem Helios besucht, der eben halt als einer der wenigen glaubt, dass er mit seinen Forschungsergebnissen recht hat.
Ich habe da noch eine kleine Seitennotiz auf alle Fälle erstmal zu dem, was gesagt wird oder über auf Texttafeln gezeigt wird, weil ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, bei dem Film jetzt noch stärker, als ich es bei Metropolis hatte, dass da schon viel mehr rüberkommen sollte, auch über die Gestik und Mimik an Inhalten quasi, als das, was auf den Texttafeln dann wirklich stand. Also dass
das
vielleicht so eher drei Viertel bis die Hälfte der Informationen war. Und ich denke mal auch die Leute damals, die von anderen solchen Filmen da geschult waren, auch schon so ein bisschen in der Lage waren, so einzelne Wörter schon an den Lippen abzuerkennen.
Ja, das ist natürlich der große Vorteil, wenn man Deutsch kann. Also den
Windecker konnte ich super gut immer ablesen.
Ja, das ist natürlich vorteilhaft, wenn man, also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die kein Deutsch sprechen, da mehr Probleme haben, jetzt von den Lippenbewegungen abzulesen, was die sagen. Aber es ist halt, mir ist aufgefallen, es ist sehr viel Gelese in der ersten Hälfte, aber sobald die Action losgeht, wird kaum noch mehr mit Texttafeln gearbeitet. Also sie versuchen halt bis zum Raketenstart sehr viel Geschichte unterzubringen in Texten und es wird ja auch dann viel Briefe gezeigt und Visitenkarten. Also wird auch versucht, möglichst viel natürlich im Film unterzubringen an Text.
Das Logbuch fand ich toll.
Ja,
das von Gustav mit den herzlichsten Schreibfehlern drin. Wundervoll.
Das dann auch, ja.
Ich finde das toll. Ich finde das echt interessant, wie sie das so eine Varianz reingebracht haben. Da wird mal was gerade so über die Schulter geguckt, wenn jemand was schreibt und dann ist da ein Brief oder eine Buchseite. Also es wird halt nicht immer mit Texttafeln gearbeitet.
Ja, was ja auch, wo ich mich gefragt habe, das ist ja im Grunde auch ein sehr modernes Problem wieder geworden. Also diese Geschichte, wie zeigt man eine SMS im Film oder was ja Sherlock mittlerweile sehr gut gelöst hat, dass das dann auf Wänden erscheint oder einfach so über den Köpfen schwebt, also so, dass man wirklich kreativ ist und nicht immer nur ein Handy abfilmen muss. Und im Grunde ist jetzt so, History repeats itself, man muss sich wieder überlegen, wie man Text in Filmen zeigt. Das war auch schon ein Problem, mit dem Fritz Lang zu tun hatte.
Ja, wobei ich sagen muss, jetzt auch wieder bei der Frau im Mond, aber vor allen Dingen halt bei diesem Himmelsschiff, ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, okay, es gab wohl einen Grund, warum die Leute damals auf die ersten Tonfilme so schlecht reagiert haben, weil das war halt eine völlig andere Welt, ne? Auf einmal konntest du einfach bloß was sagen und damit war das abgehandelt. Und die Leute waren halt alles ausgebildete Schauspieler und die haben sich da einen Wolf ausgespielt, einen Wolfschau gespielt, um irgendwie Gefühle und Worte rüberzubringen, ohne irgendwas sagen zu können, richtig. Und das ging dann natürlich verloren.
Ja.
Umgekehrt hat man natürlich so den Filmstil, den die dort hatten, also die mussten ja alles in Bildern zeigen. Ich glaube, der hat sich noch lange gehalten, weil ich habe in letzter Zeit auch so ziemlich viele Filme so aus den 60er Jahren mir angeschaut. Und da ist es so ähnlich. Man hat diese ganz ewig langgezogenen Szenen, die halt einfach bloß dazu dienen, irgendwie ein Gefühl, eine Emotion zu vermitteln. Und das hat mich doch jetzt an diese Stummfilme durchaus erinnert.
Ja. Schaut mal gerade in den Chat. Oder wenn ihr jetzt das Zeitsouverän hört, in die Shownotes. Ich frage, da habe ich jetzt, wenn der Helios mit dem Professor Mansfeld zu Abend ist, da schenkt ihr ihm ein Wein ein. Und zwar in ein Glas von Odol. Das ist anscheinend das einzige Glas, was Professor Mansfeld besitzt. Wo ich mich frage, ist das erste Product Placement der Filmgeschichte?
Das habe ich mich auch gefragt.
Also es wird sehr prominent dieses Odol-Glas zum Mundspülen mit Odol. Also anscheinend eine Beigabe, wenn man sich so eine Flasche Odol gekauft hat, damit man was hat zum Runter, also wo man das gurgeln kann. Das Glas sieht auch schon ziemlich also mitgenommen aus. Die Kanten sind nicht mehr so sauber. Aber es wird halt wirklich so gehalten, dass man ganz groß den Namen sieht. Und ich frage mich halt, ob da vielleicht nicht Odol mal was gezahlt hat für.
Das kann schon sein, ja.
Also fand ich sehr interessant, dass es so prominent gezeigt wurde.
Ja, genau. Es ist halt auch nicht so irgendwie, dass es vielleicht gerade mal so im Anwinkel zu sehen ist, sondern wirklich so, wie man ja auch so in so Comedy-Serien so sagen würde, wenn man sich das so gerade auf die Schippe nimmt. Das Label in die Kamera.
Ja. Was ich jetzt auch nochmal bei diesem Bild herausgehen möchte, ist die wunderbare Bildkomposition, wo sich auch Fritz Lang hervortut. Also mal abgesehen von dieser Werbung, ist es ja schon irgendwie, es gibt fast nur rechte Winkel in diesem Bild. Also die Weinflasche ist im rechten Winkel zum Glas und das Glas ist sehr aufrecht gehalten. Und da zeigt sich schon mal irgendwie das Auge für Bildzusammenstellung, also dass diese Bewegung von links oben nach rechts unten durchgezogen ist und so die Verbindung zwischen Helios und dem Professor darstellt, finde ich sehr schön. Also ich finde auch generell, dass Fritz Lang ein sehr schönes Auge hat oder vielleicht auch nicht nur er, sondern auch sein Kameramann, wie hieß er, Kurt Coran, genau, war ein Deutsch-Amerikaner, der mit dem Fritz Lang für den Film und nicht nur für den Film zusammengearbeitet hat. Und gerade so die ersten Shots, wenn Helios und Mansfeld zu Abend essen und dann gibt es so einen Shot-Gegenshot, wo man erst Helios sitzt, der sehr aufrecht in diesem Sessel sitzt, schöner Nadelstreifenanzug und dann Gegenshot, der etwas in sich zusammengesunkene und auch wesentlich tiefer sitzendere Mansfeld, und das ist schon fast wie so eine Fotografie, wenn man wirklich sehr gestochen scharf die Gesichtsfeatures sieht und diese Person nur durch diesen einen Bildshot kennenlernt, ohne dass man da noch groß was zu sagen müsste über diese beiden Personen.
Mhm. Jo. Und ich hätte noch eine Seitennotiz, weil wir ja jetzt wieder relativ am Anfang des Filmes sind. Und zwar, das hat was damit zu tun, wann taucht welcher Text auf. Und zwar, mir ist bei dem Film aufgefallen, dass ja quasi die Endcredits am Anfang sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei den damaligen Filmen eigentlich fast immer so war und sich das mit der Zeit immer mehr so verschoben hat und das jetzt erst eine eher neuere Entwicklung ist, dass die Credit Roll quasi am Ende kommt.
Ja. Ich glaube, das hat sich aber auch noch sehr lange gehalten. Und es machen auch eigentlich, es gibt auch ein paar Filme, die das heute noch machen. Also ich sehe das manchmal, dass wirklich die Credits am Anfang so lange ausgespielt werden.
Ja, aber bei den meisten hast du jetzt wirklich bloß noch so in die Szenen, die schon zum Teil dann laufen, bloß noch ein paar kleine Zeilen unten reingeblendet. Und mehr ist er ja nicht mehr.
Ja, ja, das ist heute schon, also nicht umsonst wären sonst die James Bond Intros so bekannt und beliebt, wenn sie nicht so was Besonderes wären heutzutage.
Ja, ich glaube, das ist einfach so. Das ist auch so, muss man sich überlegen, diese ganzen Konventionen von wie macht man Credits oder Filmcredits, die gab es ja damals noch gar nicht oder gar nicht so entwickelt. Also am Anfang wird so in einer Tafel gezeigt, wer alles an diesem Film mitgewirkt hat, so auf einen Schlag und dann nochmal einzeln, okay, Kamera und Schnitt und solche Sachen. Und ich glaube, Schnitt wird noch nicht mal erwähnt. Und man merkt auch so diese ganzen Konventionen, okay, da gibt es dann Abspann und dann wird erst irgendwie der Regisseur gezeigt und dann Produzent und dann kommt das und das läuft von unten nach oben oder von oben nach unten und solche Sachen gab es ja noch damals gar nicht, also da konnte ja irgendwie jeder seine Credits machen, wie er wollte und wahrscheinlich gab es auch noch gar keine Gewerkschaftsregeln, welcher Schauspieler zuerst genannt werden muss und wer alles genannt werden muss, also es war ja noch irgendwie alles Wilder Westen damals.
Stimmt, ich glaube, damals gab es halt auch noch so viele industrialisierten Sachen wie heute, die alle noch ihre Logos dann da drin haben wollen. Oder jetzt dann auch immer das mit diesem Movie Association Logo, wo dann eine durchzählende Nummer drunter steht, wo wir jetzt aktuell bei 50.000 irgendwas schon sind.
Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen weitergehen? Ich würde gern noch etwas ausführlicher auf die Figur Walter Turner eingehen. Oder der Mann, der sich Walter Turner nennt. Wo man ja, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
Ja, und dann war da dieser Mann.
Genau. Als der zum ersten Mal ohne Verkleidung zu sehen war, habe ich schon so gedacht, okay, Hitler.
Ja.
Also das ist ja aber auch nicht ohne Verkleidung. Das kann man ja auch nicht sagen.
Ja,
das
aber
ist der Mann, der sich Walter Turner nennt und das ist das, was er als Walter Turner trägt.
Okay, aber gut, aber diese Figur, die schon sehr deutlich aussieht wie Hitler ohne Bart, wo ich mich gefragt hat, also zu dem Zeitpunkt müsste Hitler eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein. Der Hitler-Röhm-Putsch war schon durch.
Das ist mir etwas später erst aufgefallen, weil ich war so im Kopf immer noch hier bei diesem dänischen Film und dachte eher so an 1918, bis mir dann eingefallen ist, Moment, wir sind ja 1929.
Genau.
Wir sind echt kurz davor. Ja, vor allen Dingen, was mir dann aufgefallen ist, irgendwann kommt dann dieser Spruch, entweder sie machen diese Reise in unseren Diensten oder gar nicht. Und das hat mich doch jetzt sehr an Werner von Braun erinnert.
Ja, vielleicht müssen wir erklären, wer Werner von Braun ist. Ist ja nicht das übliche Weltraumpublikum, was wir jetzt hier ansprechen.
Genau. Werner von Braun war der Typ, der erstens die V2-Rakete gebaut hat oder erstmal die Aggregat-4-Rakete, die dann später zu V2 wurde, so heißen die erste Rakete, die den Weltraum erreichen konnte, aber von den Nazis dazu benutzt wurde, andere Städte zu bombardieren, London, Amsterdam und diverse andere. Nicht sonderlich erfolgreich, aber halt dann doch. Und der dann später die Rakete für das Mondprogramm der Amerikaner zum Beispiel entwickelt hat. Aber es wird ihm nicht ganz zu Unrecht dann auch immer wieder vorgeworfen, dass er halt für die Nazis das Ganze gemacht hat. Und an diese Geschichte hat mich das doch sehr erinnert.
Ja, vor allem, weil Werner von Braun...
Vor allen Dingen, weil das alles noch nicht stattgefunden hat.
Genau, Werner von Braun hat ja dann auch immer gesagt, ja, nee, er hat die Nazis auch nur benutzt, um halt seine Forschung voranzutreiben und war ja dann
was,
auch...
Was so unplausibel nicht ist.
Genau, und ist ja die Frage, hat er gewusst, wie schlimm die Nazis wirklich waren? Also zu einem gewissen Zeitpunkt muss er es halt wirklich gewusst haben und ist es auch bekannt, dass bei diesem Forschungsprojekt haufenweise Zwangsarbeiter eingesetzt wurden und auch dann, wenn es wirklich gefährlich wurde und dass er das nicht mitbekommen hat, das ist einfach unmöglich und von dem her ist Werner von Braun eine sehr zwiespältige Figur.
Ja.
Und genau, du hast schon recht, also der Wolfelius stellt sich ja dann in die Dienste dieses, wie nennt man das, Konsortiums, was ja auch nur einmal gezeigt wird, wie sie diese Pläne begutachten und für gut heißen.
Ein Japaner und irgendwie vier andere. Ich weiß nicht, ich habe nicht ganz alle Hinweise verstanden, von wo die alle stammen.
Auf jeden Fall war auch eine Frau dabei.
Ja. Aber ich hatte schon fast so erwartet, dass irgendwas mit hier zionistische Weltverschwörung kommt.
Ja, genau, 5 der reichsten Menschen, die geheime Weltregierung.
Nicht die geheime Weltregierung, das sind die, die die Goldvorkommen der Welt kontrollieren.
In der Liste von Charakteren im Film werden sie die Gehirne und Scheckbücher genannt. Also es ist schon sehr jüdische Weltverschwörungsmäßig.
Ja, ich glaube, das war halt auch so ein Zeitgeist damals. Also ich glaube, den Leuten damals, die diesen Film gesehen haben, die muss ja so diese Verschwörungstheorien damals bekannt gewesen sein. Und das war so ein Mittel, also die musste man wahrscheinlich für das Publikum von 1929 gar nicht groß erklären, weil die schon irgendwie wussten, ja, irgendwie, okay, das ist jetzt hier diese große Weltverschwörung, von dem der Hitler auch immer redet. Ich weiß nicht, wie prävalent sein Antisemitismus damals schon war, aber wahrscheinlich hat er nicht damit hinterm Berg gehalten. Und wäre wahrscheinlich
ja,
heute
auch schon einfach in der Gesellschaft war ja schon der Antisemitismus auch schon vor Hitler da.
Ja, genau. Also das ist ja, dass da vielleicht ein antisemitistischer Unterton mitgeschwungen hat, das kann man bestimmt nicht von der Hand weisen.
Zumal ja die Drehbuchautorin Thea von Habu, die ja auch zu der Zeit die Frau, glaube ich, war von Fritz Lang, die ist ja auch später in die NSDAP eingetreten und war Vorsitzende von diesem Filmverband, den es gab zu der Zeit und saß auch mal kurz nach dem Krieg im Gefängnis im Zuge der Entnazifizierung. Also, was soll ich sagen? Sie war, glaube ich, da nicht irgendjemand.
Ja, genau. Sie hat ja auch.
Aber umgekehrt hat man ja tatsächlich eine Karikatur von Hitler mit drin, ne?
Ja, also ich glaube, diese antisemitischen Untertöne sind sehr, wie sollen wir sagen, auf der Metaebene. Das ist jetzt nicht so auf die Nase. Also es gibt jetzt nicht die charakteristischen Eigenschaften, die man so als Antisemit einem Juden zuschreiben würde. Von dem her ist es mehr so eine auf dem Interpretationslevel und im Gegenzug die Figur von die sich Walter Turner nennt, ist schon sehr deutlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war, dass diese Figur so aussah und sich so verhielt und auch dann der Antagonist des Films wurde, also ich glaube, da muss auch dem Zuschauer irgendwie durch den Kopf gegangen sein, ja, das sieht irgendwie aus wie Hitler. Dieser Hitler, der vor ein paar Jahren diesen Putsch in München gemacht hat.
Ja, der dürfte ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon bekannt gewesen sein.
Ja. Fritz Rasp.
Ich meine, die NSDAP hatte ja da schon irgendwie so zweistellige Wahlergebnisse und so.
Ja, das also im Grunde war die NSDAP zu dem Zeitpunkt etwa so stark wie heute die AfD. Oder wie die AfD nach der Bundestagswahl jetzt, befürchte ich.
Abwarten.
Ja,
da wollen wir erstmal noch abwarten. Aktuell trendiert es ja erstmal wieder zum Glück in Richtung einstellige Prozentbereiche. Wobei da jeder Prozent eigentlich zu viel ist, aber einstellig ist schon mal besser als zweistellig.
Aber damals gab es auch jedes Jahr mehr als eine Wahl.
Ja.
Von daher.
Noch kurz zu dem Schauspieler, der den Walter Turner spielt, der Fritz Rasp, der vor allem, also hauptsächlich immer den Antagonisten gespielt hat. Das war so ein klassischer Bösewichtsdarsteller. Der war auch schon bei Metropolis dabei und hat dann auch den Bösewicht bei Emil und die Detektive in der Erstverfilmung von 1931 gespielt. Und war dann auch lange, und das ist jetzt irgendwie Ironie beim Stummfilm, er war auch lange Hörspielsprecher. Und hat auch, glaube ich, mal in
Das ist ja großartig.
Ja. Und also war sehr bekannt und hat lange gearbeitet. Also hier hat auch bei Edgar Wallace-Verfilmungen mitgespielt in den 30er Jahren. Ich glaube, war mal der Frosch mit der Maske. Und genau, hat bis 1976 gelebt, ist an einer Krebserkrankung gestorben. Also ich finde den Schauspieler und was, also ich fand, also Walter Turner war so mit die interessanteste Figur des Films. Weil.
Total. Total.
Ja. Also sag dir mal was, ich rede ja die ganze Zeit. Jetzt. Sag auch mal was.
Ja, also ich fand den. Der war ja schon spannend, als er noch in der anderen Rolle auftrat, als irgendwie mysteriöser Mann, der sich da in die Wohnung einschleicht und einen Brief übergeben will. Also schon da schwang ja ihm die ganze Zeit schon sowas Mysteriöses mit. Und das hat ja nicht mal nachgelassen, als er später in seinem Schweiß irgendwie in der Rakete lag und fast gestorben wäre beim Start. Also ich finde, dieses Mysteriöse hat den die ganze Zeit nicht verlassen.
Ja, ich fand ja auch diese Szene, diese Verwandlungsszene fand ich ja großartig.
Ja, auf jeden Fall. Wo er ihm das vorgemacht hat, wie er sich verwandelt hat in den anderen Typen. Da hat er ja auch herzlich gelacht hinterher, der Helios. Das konnte er ja auch sehr gut. Also, ja.
Ja.
Ja, genau. Da können wir ja gleich mal die weiteren Special Effects noch so ein bisschen besprechen, oder?
Ja, also zum Goldstück von diesen Special Effects, die Rakete, das fand ich, das war schon fast 2001. Da hat man gemerkt, also auch die Musik, die in den Grenzen, in denen so ein Klavier arbeiten kann, so episch sein wollte wie nur möglich, als diese Rakete ausgerollt wurde und es ein riesen Volksfest war. Und auch diese fantastische Modellarbeit, die dort geleistet wurde. Ich habe dann auch das Miniatur-Wunderland in Hamburg angetwittert, ob sie nicht mal das als Set nachbauen wollen, weil das sieht so fantastisch aus.
Es ist eine Miniatur und man sieht das. Das ja, ist halt so, die haben es noch nicht so ganz rausgehabt. Also später ja, waren sie besser im Modellbau.
Ja, vielleicht auch nicht nur später, also wenn man sich Metropolis anschaut, da war ja auch extrem mit Modellen gearbeitet und gut, man hat es wahrscheinlich besser, gedacht, weil wir hätten man es anders anstellen sollen, aber ich fand es einfach wunderschön, auch wie dann Friede Welten einsteigt und nochmal der Menge zwingt, sie war so ein bisschen die am mitbegeisterte Raumfahrerin. Und ja. Das Raumschiff hieß ja dann auch Friede, wo ich mich gedacht habe, die Mir, also Mir ist ja das russische Wort auch für Friede, also ist die Mir nach Fritz Lang benannt worden.
Möglich.
Und dass sie auch.
Aber da ging's mit Sicherheit um Frieden. Und ich gehe nochmal zurück zu dem Film von 1918, Dänemark. Da ging es nur darum. Also ich meine 1918, letztes Jahr vom Ersten Weltkrieg, in Dänemark, was halt neutrales Land ist, es ging natürlich darum, die sind zum Mars geflogen und auf dem Mars ist eine vollkommen pazifistische Gesellschaft. Die landen dort und bringen da ihr Essen mit und haben da irgendwie, ich glaube, eine Dose Fleisch. Dann werden sie gefragt, Fleisch? Wo habt ihr das denn? Wie kommt ihr denn an sowas ran? Naja, und dann demonstriert er das, guckt, wo ist da ein Vogel, holt seinen Revolver raus und schießt den Vogel ab und die sind da nicht so glücklich drüber. aber das Ganze wird total pazifistisch dann im Weiteren gelöst. Und der Schmalzfaktor von diesem Film ist dann natürlich entsprechend groß, aber man merkt halt wirklich da eine sehr starke politische Aussage, die natürlich logisch ist, weil sich die Menschheit zu diesem Zeitpunkt 4 Jahre lang wirklich bloß niedergeschlachtet hat in Europa. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir brauchen mal hier ein bisschen mehr Frieden.
Also sozusagen eine Art frühes Planet der Affen oder was?
So ähnlich, bloß dass man halt auf der Erde, bloß dass die Erde halt noch Erde war.
Ja,
also die sind halt wirklich zum Mars geflogen. Mit der pazifistischen
Gesellschaft und dann kommt da einer rein von einer, die nicht so pazifistischen Gesellschaft ist und ja. Wird dann so ein bisschen mit den Kontrasten gespielt.
Ja, und das merkt man dann auch ganz deutlich, alle oder große Teile der Science-Fiction-Literatur nach 1945 beschäftigt sich dann hauptsächlich mit Atomwaffen. Also irgendwie das meistverkaufteste Science-Fiction-Buch der Sowjetunion von 1953. Da fliegen sie halt zu einem Planeten und da sind auf einmal alle tot und dann, ja, wie sind sie gestorben? Ja, Verstrahlung. Also die haben so lange die Strahlungsdosis unmerklich erhöht, bis auf einmal alle unfruchtbar wurden und die Genetik verändert wurde und dann sind sie alle ausgestorben.
Also ja, genau, oder noch aus späterer Zeit dann halt zum Beispiel bei Menschen wie Götter wird dann mit sowas hier halt Antriebe gemacht und so und dann hat man aber noch ganz anderen abgefahrenen Scheiß, wo dann mit Gravitationspulsen und sowas Waffen da sind.
Ja.
Na, wie auch immer, in diesem Film ist das natürlich geschickt gemacht mit dem Doppeldeutigen von Friede. Ne? Also überhaupt, dass ja. Diese Frau Friede heißt, ja, ist für ihre Rolle, glaube ich, schon
und mit Nachnamen interessant. Welten. Also Friede Welten.
Ja, genau. Und also einfach, dass sie Friede heißt, dass sie dann dieses Raumschiff nennen.
Ach, das war in dem Himmelsschiff war das noch viel krasser mit den Namen. Also die hießen ja. Irgendwie auch Kapitän Futura und irgend sowas.
Ja, das glaube ich mir. Also ich glaube, die anderen haben ja auch alle sprechende Namen hier. Also es ist ja nicht so, dass ihre der einzige sprechende Name
ja, Helios,
ist.
Sonne.
Ja, also genau.
Die strahlende Sonne dieses Films und Turner, also genau. der Wendehals oder der sich immer schnell drehen kann. Genau. Apropos Futura, was ich auch noch so interessant.
Hier, Moment, die Besetzung, die Rollen, das sind Professor Planetaros, also Avanti Planetaros, was der Kapitän ist, ja. Dann irgendwie der Weisheitsfürst, Dr. Kraft, Professor Dubius.
Okay.
Und alles sowas. Also das fand ich schon.
Ja. Ich komme zu
Professor Dubius und der war auch total skeptisch.
Ich komme zu meinem zweiten Screenshot, was ich auch nämlich sehr schön fand. Sie haben nämlich, und soweit ich weiß, nur für diesen Film eine Science-Fiction-Heftreihe erfunden.
Ich wollte noch fragen, ob die real waren.
Ich habe jetzt, also es gibt diverse Science-Fiction-Foren, wo das erwähnt wird, aber dann halt immer nur im Zusammenhang mit dem Film. Also so nach dem Motto, ich habe das in diesem Film gesehen. Aber was es gibt, also hier, also die Reihe heißt Mingo, der Nick Carter der Luft. Und Nick Carter gibt es ja wirklich. Das ist ja eine Figur des Autoren, der auch Tarzan geschrieben hat. Muss ich mal nachschauen. Und das ist ja auch, also Nick Carter ist auch eine sehr alte Figur, auch wenn man denn jetzt mehr aus dieser neuen, also Nick Carter from Mars, glaube ich, heißt die Figur. John Carter. Ah, okay, dann haben sie es umgedreht. Gut, habe ich mich verwechselt. Also die Originalfigur heißt John Carter. Gut, nach dem. Ah, Gott. Genau, von Edgar Rice Burroughs. Der hat das.
Ah, Burroughs, okay,
den. Genau, der hat Tarzan geschrieben und dann halt diese Reihe.
Ah, okay. Also Burroughs, den kannte ich eigentlich nur von Roter Mars, was wiederum von Kim Stanley Robinson kommt. Also Roter Mars war halt so das erste Buch von seiner großen Mars-Trilogie über die Besiedlung des Mars und Terraforming und so weiter und so weiter. Und da hatte halt alles Mögliche in seinem Buch nach irgendwelchen Autoren benannt. Und Burroughs war einer davon. Ja. Das war eine der die große Stadt gleich am Anfang.
Genau, und diese John Carter Geschichten, also die erste wurde 1912 veröffentlicht und dann ging es halt bis, ich glaube, letzte war 1943. Also das ist halt ein Werk, was zu der Zeit bekannt gewesen sein muss. Und ich fand dann halt Nick Carter, Mingo, der Nick Carter der Lüfte, wahrscheinlich ist das eine sehr bewusste Anspielung, Saturn-Piraten. Und ja, der junge Gustav liest sie halt mit Begeisterung und schöpft da auch irgendwie so seine Faszination für den Weltraum raus.
Was hatten wir noch? Den Mondvampir, genau, die tödlichen Mondstrahlen oder sowas.
Genau, ne? Die Mondkühe hatten wir dann auch noch.
Mondkälber, bitte.
Mondkälber, ja.
Aber er zieht ja auch später ganz praktische Ratschläge daraus. Also auf dem Mond sagt er ja ein oder zweimal auch, also Mingo hätte jetzt das und das gemacht.
Der wäre diesen Spuren gefolgt.
Genau.
Das also war das eine und das andere, ich weiß es nicht mehr.
Praktischer Ratgeber scheint es also auch zu sein.
Ja.
Ja, das wissen wir doch alle schon aus von Fähnlein Fieselschweif.
Das schlaue Buch.
Dem schlauen Buch.
Ja. Ja, wie wollen wir jetzt weitermachen? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren.
Erik, sag nur mal was.
Vielleicht mal weiter in die Liste gucken, was da noch kommt. Also wir waren ja bei den Special Effects und der Schwerelosigkeit zum Beispiel.
Gustav war der Einzige, der sie genutzt hat.
Ja.
Aber bis zur Decke durch.
Ja.
Bis zur Decke, ja. Hat sich den Kopf gestoßen.
Dann hing er aber da auch fest, in der Form der Schwerelosigkeit, die wir dort hatten. Also er kam da ja nicht wieder runter. Der hing ja dann unter der Decke und musste irgendwie runtergezogen werden.
Ja. Das Einzige, was geschwebt hat, war ja der Käfig von der Maus.
Ja.
Ja, und der Cognac.
Ja, genau.
Der Cognac, ja.
Diese Kügelchen, die da quasi ins Glas zurückgeflogen sind.
Naja, man muss sich aber überlegen, man wusste ja noch nicht, wie das aussehen soll. Also es gab ja noch keine ISS, wo Astronauten den ganzen Tag dummes Zeug machen.
Ja, das kam erst in den 60er Jahren so richtig auf, dass man da wusste, wie das aussieht.
Und von dem her fand ich das schon, dass es irgendwie Halteschlaufen geben muss und dass man sich da irgendwie entlang hangeln muss, fand ich eigentlich gar nicht so dumm gelöst. Es war halt immer so dann, okay, jetzt sind wir auf dem Mond, jetzt gibt's wieder normale Schwerkraft. Dass der Mond weniger Schwerkraft hat als die Erde, da sind sie irgendwie nicht drauf gekommen, oder ist einfach wahrscheinlich Budgetfrage, dass man da nicht die ganze Zeit rumhopsen wollte.
Genau. Was mir auch noch aufgefallen war, der Cognac, der diente ja als Wiederbelebungsmittel.
Für den Jungen.
Nach dem Start von der Erde Richtung Mond, weil es waren ja furchtbarste Beschleunigungskräfte, 4G, mein Gott, das ist tödlich. 4G ist halt heutzutage das Normale und es ist nicht wirklich tödlich.
Aber wann wird es denn, ich glaube, auf 11G oder so?
Das hängt alles von der Zeitdauer und den Umständen ab.
Ja, das haben wir ja mittlerweile, also Expansschauer wissen ja, wie das mit den G-Kräften ist. Here comes the juice.
Jo. Naja, jedenfalls, hinterher hatten ja doch viele Leute Probleme. Windecker war der Erste, der aufgewacht ist, und der ist ja auch gleich zu Friede gegangen und hat festgestellt, na, so richtig will die nicht aufwachen.
Helios ist doch
der Helios.
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 Windecker ist als Letzter aufgewacht. Der hing doch die ganze Zeit da oben so runter, ja, und man dachte, vielleicht ist der jetzt auch tot.
Nicht Windecker, Mannfeld. Der war
ja, stimmt, der war's, richtig.
Mannfeld ist aufgewacht und der hat die gesehen. So.
Ja. Die Maus hat sich sehr unbeeindruckt von der Gravitation gezeigt.
wieso? Der Mannfeld meinte doch, dass Josephine vielleicht den Cognac, mal einen Schluck Cognac braucht. Und daraufhin meinte dann Friede, dass, was meinte die denn da? Er brauchte einen Cognac, und Friede meinte daraufhin, dass Josephine den vielleicht nötiger hat. Irgend sowas war das.
Also es hatte sehr viel mit Deswegen, Cognac zu tun. Und
weil,
ich fand's auch sehr...
Weil aus dieser Szene wusste ich halt den Namen von der Maus.
Ja, der wird auch schon im Vorspann, glaube ich, genannt.
Echt?
Ja. Okay, dann halt. Und die Maus Josephine, wo ich mir schon gedacht habe, dass das, worauf das hinausläuft. Auf jeden Fall fand ich's spannend, dass sie dran gedacht haben, auch eine Minibar mit an Bord zu nehmen. Das ist halt so ein Ding der Zeit. Da braucht man halt Zigaretten und eine Minibar.
Ja, also Zigaretten waren ja auch da, und Schwarz-Weiß-Film, also Rauch und Schwarz-Weiß-Film, das passt ja auch alles super zusammen.
Frau von diesen, das fand ich ja irgendwie das, also die diese Frau von diesem Konsortium, die hat ja dann dick Zigarre geraucht.
Ja, und was wir völlig vergessen haben, diese eine Szene, wo der praktisch anruft auf dieser Verlobungsparty.
Ja.
Und niemand geht dran, weil die halt erstmal die Glocke von, also diese Bimmel von dem Telefon irgendwie stumm geschaltet.
Ja,
stumm
die Serviette da reingelegt.
Mit der Serviette. Und entsprechend steht der halt da am Telefon und niemand geht ran, und der wartet und wartet und wartet. Und sein eigenes Telefon hat ja der Turner hat ja das Telefon von Helios lahmgelegt. Und dann musste er ja zu seinem Nachbarn unter ihm und denen sein Telefon nehmen. Und dann steht er so an seinem Telefon und neben ihm ist eine Pflanze von seinem Nachbarn und steht da bloß mit der Schere und fängt an der Pflanze dran rumzuschnippeln.
Wo ich mal halt überlegt habe, ja, das bin ich halt auch, also das könnte auch mir passieren.
Und man wartet die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit wartet man dann halt bloß noch auf diesen Umschnitt, der dann den Zustand der Pflanze zeigt. Was halt völlig klar ist, dass der kommen muss.
Aber das war halt irgendwie so auch so ganz, ganz klassisch so Slapstick. Also das, wo man auch merkt, dass Fritz Lang kein Kind von Traurigkeit war. Was man ja wissen muss, Fritz Lang hat ja mal zu seiner Studentenzeit als Kabarettist gearbeitet. Also ist irgendwie so in Bars aufgetreten.
Okay. Mhm. Das wusste ich nicht.
Also finde ich sehr interessant. Also dass da auch mal so Gag-Elemente reinkommen. Und ja.
Was ich von den Effekten halt noch am interessantesten fand, war das mit diesem Informationsvideo und so, wo ich mich da wirklich gefragt habe, haben sie das denn wirklich Bild für Bild abgefilmt und dann wieder den Strich ein Stück weiter gezogen, weil das wird ja wirklich so, die Bahn wird ja so nachgezogen, wie es eigentlich heute normal ist, dass man das kurz animiert im Computer, aber das gab es ja damals noch nicht.
Ja, natürlich haben die das alles per Hand gemacht, weil was machst du denn bei einem Zeichentrickfilm, dann machst du genau das.
Ja.
Und wenn du dir die Kurzfilme hier anschaust, da machen die das halt auf der Tafel. Und da haben die das auch so Bild für Bild gemacht. Ganz klar.
Ja. Ich fand auch diese Theorie.
Was ich auch total super fand, mal gucken, ob ich das jetzt schnell finde.
Während das suchst, ich fand diese Theorien, die dort theorisiert wurden, sehr spannend. Also, dass ein Astronom aus Jamaika gesehen haben will, wie Insektenschwärme auf dem Mars, auf dem Mond rumfliegen. Und,
oh ja.
War das genau? Scheinen die Theorien des Professors irgendwas was anderes, Peter Andreas Hansen, Sternwarte Seeberg bei Gotha. Also ich glaube, diese Sternwarte Seeberg bei Gotha gibt es tatsächlich.
Das kann gut sein, ja.
Dass sich auf der Rückseite des Mondes Atmosphäre und damit Leben befindet. Also Leben haben sie keines gefunden, aber das mit Atmosphäre hat ja gestimmt. Genau, die Mandelwild-Sternwarte Jamaika. Und dort will der Astronom W.H. Pickering Insektenschwärme gesehen haben. Also
Pickering ist ein bekannter Name.
Okay. Also ich habe mich halt schon gefragt, wie sehr diese Theorien tatsächlich sind oder erfunden wurde von Fritz Lang, weil das war ja damals wirklich die, was so astronomische Theorien angeht, also richtig, also da konnte ja jeder jeden Scheiß behaupten und manchmal wurde es einem geglaubt, ja. Manchmal nicht. Also es gab ja auch dann noch diese Theorie mit den Marskanälen, also dass da eine intelligente Lebensform Kanäle auf dem Mars gegraben hat. Aber
das ist älter. Das ist etwas älter gewesen.
Aber dass man das irgendwie widerlegt hat.
Das ist 19. Jahrhundert
gewesen. Ja, wann wurde das final widerlegt, dass es keine künstlichen Kanäle sind?
Keine Ahnung. Ich weiß bloß, irgendwann hat man festgestellt, das, was man als Kanäle identifiziert hat, sind halt Linien, die das Gehirn einem vorgaukelt, wenn man irgendwie viele dunkle Flecke auf dem Mars sieht.
Also ich hatte bisher gedacht, das war, weil das Messgerät da halt, also das Teleskop noch nicht so gut oder genau war, dass es da optische Fehler halt gemacht hat, die dann eben sich genau in solchen Linien resultiert haben.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, das tut es nicht ganz.
Mischung von allem.
Ja, genau.
Ganz kurz.
Was ich halt toll fand, diese beiden Screenshots, die ich hochgeladen habe.
Ja.
Sind auch das in erinnert Shownotes. Halt wirklich an Odyssee im Weltraum.
Ja, das ist wirklich, also ich denke mal, dass Kubrick diesen Film gesehen haben muss. Also.
Ach, echt?
Ja, also ich glaube, er wird nicht drum herum kommen sein, vor allem als er 2001 gemacht hat. Und das ist halt wirklich dieser Erdaufgang, wo man sich überlegt, okay, man wusste nicht, wie es aussehen soll. Und wenn man das mit dem echten Erdaufgang von Apollo 8 vergleicht, so weit weg ist es nicht.
Nee, nicht wirklich. Also überhaupt nicht. Auch der Sonnenaufgang hinter der Erde.
Ja. Also das
echt ist super gelungen. Also das war echt super. Das hat mich echt beeindruckt.
Ja, also ich bin immer beeindruckt, wenn man sich halt vor Augen hält, es gab überhaupt keine Raumfahrt. Sputnik war noch 30 Jahre weg. V2 war auch noch ein Weilchen weg. Also so Raketen, das war noch was für Leute in ihrem Hintergarten. Also diese Raketengesellschaften, das waren wirklich verrückte Leute, die mal so Sachen zusammengemischt haben, das in eine Rakete gepackt haben und geschaut haben, wie es funktioniert.
Und sich gerne auch mal dabei irgendwie ein paar Finger weggesprengt haben und so.
Genau,
also an dieser Stelle, alles passiert da mal.
An dieser Stelle empfehle ich immer gerne Ignition, eine Geschichte des flüssigen Treibstoffes. Gibt es auch als PDF im Internet, und das ist jemand, der mal diese ganzen Experimente als sehr unterhaltsames Buch zusammengeschrieben hat.
Ja. Was es damals auch schon gab, wir reden von 1929, es gab Moon Boots. Ist das jemandem aufgefallen? Guckt euch mal das letzte Bild hier an, was ich...
Ja.
Ist das jemandem aufgefallen? Hat mal jemand auf die Schuhe geachtet von den Leuten?
Ja, genau, die sind halt sehr dick.
Das sind alles Moonboots.
Ja, ja. Da hat Fritz Lang schon weit vorausgedacht.
Dafür hat Frieda aber noch Absatzschuhe an, als sie die Rakete betritt.
Ja, gut, also ich bitte dich. Das geht ja nicht, dass man da ohne Style irgendwie die Rakete betritt.
Ja, aber sie hat immerhin auf ihrem Kleid oder was das ist, trägt zu Hosen, ich weiß gar nicht. Ja,
doch, trägt so Reithosen.
Die haben alle Anzüge an. Alle haben sie Anzüge an und Krawatte.
Ich habe immer nur auf die Krawatte geguckt. Tut mir leid.
Ja, ich fand's aber diese Strickpullover, die Helios und Windegger anhaben, die haben mich so ein bisschen an so Polarforscher erinnert. Also so sieht auch immer so Scott Amundsen auf Fotos aus. Aber ich glaube, der war später, oder? Amundsen war später. Also diese ganzen Polarexpeditionen.
Ich finde halt gerade hier auf dem Foto, das sieht schon eher noch aus wie so ein, ja, Unterseeanzug, als wie so ein hier.
Ja, ist er auch.
Walt Amundsen ist ein Jahr.
Wie nannten die das damals? Ein Scaphander. Das ist nichts weiter als ein Tauchanzug.
Ja, also ist ja auch nicht so weit her. Also man will irgendwie, Luft soll drin bleiben, der Rest irgendwie draußen. Und man kann ja auch mit Raumanzügen tauchen, wie wir ja von dem Astronautenpool wissen. Also so dumm war das nicht. Ich habe jetzt immer nachgeschaut, Roald Amundsen ist 1928 auf der Bäreninsel verstorben. Also das muss gerade auch um den Dreh gewesen sein, diese ganzen Polarforscher, die reihenweise nicht mehr zurückgekommen sind. Und die tragen nämlich auch immer diese, ich finde das immer sehr stylisch. Also es war wie so ein Strickpullover, der so einen dicken Kragen hatte und schon sowas Expeditionshaftes hat, aber mehr so Gentleman-Expedition. Also wir fahren mal in den Urwald und lassen uns von den Eingeborenen durchtragen oder so. Ja, aber so richtig hat sich niemand für diese Weltraummission richtig angezogen, hat sich ja da niemand. Also so mal ein Overall getragen oder so. Oder mal ja, Arbeitskleidung.
Also in Dänemark war man der bessere. Moment, das hat jetzt nicht geklappt.
Ich weiß nicht, das mit den Fotos regeln. Man kann ja, also wenn ihr das jetzt als Podcast hört, man kann ja pro Kapitelmarke ein eigenes Podcast-Cover erstellen. Und wenn euer Player Kapitelmarken unterstützt, dann solltet ihr auch jetzt für jedes Kapitel ein eigenes Podcast-Cover sehen. Und das ist dann immer das entsprechende Bild, wo wir drüber reden. Dann ist das auch für euch einfacher mitzuverfolgen.
So, ich habe euch mal ein Bild gezeigt von Avanti Planetarus.
Ja, es sieht auch so aus wie Avanti Planetarus. Hat auch so ein bisschen was von Captain Future.
Dracula könnte jetzt aber auch, wäre auch nicht abwegig.
Mein erster Gedanke war The Master von Doctor Who.
Der alte. Aber der weiße Umhang, ich weiß nicht mehr, wie der Umhang hieß, aber der kommt irgendwie, das ist irgendwie die Robe der Weisheit oder irgend sowas. Die kommt vom Mars. Aber der Lederanzug und so weiter, das ist das, mit dem die zum Mars geflogen sind. Also die hatten da schon deutlich mehr zu bieten.
Ja. Kurz mal ins Workflow schauen, was wir da noch für. Genau, Schwerelosigkeit haben wir, Verkleidung.
Lass uns doch nochmal kurz über diesen Raketenstart reden.
Ja.
Also ich habe ja, also ich habe schon verstanden, dass in dem Film die ganzen technischen Erklärungen in sich eigentlich ein logisches System ergeben. Aber ich habe nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum die Rakete auf der Erde im Wasserbassin starten musste und auf dem Mond aber so starten konnte.
Naja,
da
weil...
Da ist ja weniger Gravitation.
Aber nee, ist ja nicht, die können ja da laufen.
Aber die haben doch diese dicken Moonboots an, die sie ja schwerer machen.
Du meinst, eigentlich ist wirklich weniger Gravitation auf dem Mond in diesem Film.
Und dem Start ist ja auch nicht die ganze Rakete dabei, sondern es ist ja nur die Oberstufe sozusagen.
Ach stimmt, die haben ja schon einiges abgehört.
Es geht ja darum, dass die Rakete auf der Erde im Wasser versenkt wird, weil sie ihr eigenes Gewicht nicht tragen kann, weil sie so leicht gebaut wurde.
Ja, obwohl sie kurz davor noch gezeigt wird, wie sie halt ganz normal dasteht.
Ja gut. Ja.
Und wie sie die ganze Strecke aus dem Gebäude rausgefahren wird bis zu dem Wasser hin.
Da hängt sie ja. Aber das ist interessanterweise, diese Idee, Raketen im Wasser zu versenken beim Start, ist gar nicht so unrealistisch. Das war mal eine Idee, eine riesige Rakete namens Sea Dragon zu bauen.
Genau.
Die große, die halt große Tanks hatte, die man mit Wasser füllen konnte, sodass die halt so ein bisschen unter Wasser ist beim Start und dann halt wie ein Seedrache sich aus diesem Wasser erhebt, wurde nie gebaut, weil völlig wahnsinnig und sollte dann, glaube ich, also es ist auf jeden Fall die größte je geplante Rakete, die je irgendwie mal entworfen wurde, aber wurde nicht gebaut.
Wobei, wenn ich an Raumschiffe aus Wasser starten denke, da denke ich ja an die epische Szene aus dem letzten guten Star Trek Film.
Voyage Home?
Der mit Cumberbatch.
Khan. Wie hieß er denn?
Ja, yeah, The Wrath of Khan.
Ist
er
nicht auch irgendwas mit Khan?
Ja, er war Khan, aber hieß, ich glaube, einfach Star Trek, die dunkle Bedrohung oder so, keine Ahnung. Star Trek, der mit Cumberbatch, nennen wir ihn jetzt einfach.
Ja.
Zweite vom Reboot.
Ja. Der zweite vom wie heißt es, das JJ Universe?
Keine Ahnung.
Ja, gab's auch so eine Wasserszene?
Ja, na, die haben die doch am Anfang im Ozean geparkt und dann sieht man, wo sie dann von dieser Insel runter sind.
Ja, stimmt.
Wo sie eigentlich noch diese Order haben, dass sie das Raumschiff ja gar nicht sehen dürfen, weil die noch zu unterentwickelt sind.
Genau, die Prime Directive.
Und dann müssen sie da halt losfliegen und dann wird das so ein Götterkult.
Stimmt.
Aber Frank hat natürlich was Wichtiges angesprochen. Raumpatrouille Orion hat ja auch sehr viele Wasserstartszenen. Ich weiß nicht, also Frank und ich, wir haben ja mal einen Podcast angefangen und nie irgendwie zu Ende gemacht, das müssen wir auch nochmal machen, wo wir Raumpatrouille Orion Folgen geschaut haben. Kennt ihr Raumpatrouille Orion, Becky, Erik?
Vom Namen, aber ich habe das nie gesehen.
Oh, das,
ja, auch
das
nur
ist
vom
super.
Namen und dass ihr halt den Podcast
das ist schade.
Macht, weiß ich.
Das ist sehr, sehr schade. Also der Podcast eignet sich sehr gut dazu, mal das nachzuschauen. Ich glaube, es gibt also alle Folgen irgendwie auf Amazon Prime und auch auf YouTube überall. Also mittlerweile gibt's sie überall.
Leute, ich gucke jetzt erstmal Star Trek nach. Ja,
Into Darkness war der Name.
Also ich würde vorschlagen, zieh Raumpatrouille Orion vor, weil das sind nur 7 Folgen.
Ja, das sind nur 7 Folgen und das wurde quasi parallel zu TOS, also The Original Series, entwickelt. Und man sieht halt, wie sehr unterschiedlich das ist. Und es gibt den besten Tanz, der je in einem Film gezeigt wurde. Der, wie heißt er? Galaxy? Der Galacticos? Irgendwie sowas. Also war war sehr 60er Jahre. Also 60er Jahre bis zum Anschlag. Und
da starten sie auch immer aus dem Wasser, oder?
Genau,
wie?
Also die Menschheit lebt auf der Erde unter Wasser, in großen Städten. Und das ist besonders schön im Starlight Casino, also wo sie sich dann halt immer zum Trinken versammeln. Es wird sehr viel getrunken bei Raumpatrouille Orion. Sieht man dann halt immer, es ist offensichtlich einfach ein Aquarium abgefüllt und dann auf 300% vergrößert. Also nur so riesige Zierfische, die rumschwimmen. Und die Orion, Teil der schnellen Raumverbände, startet immer aus der Unterwasserbasis und dann steigt sie quasi auf und fliegt dann erst in den Weltraum. Und das haben sie damals so gefilmt, sie haben einfach eine Aspirintablette ins Wasser geworfen und die aufsteigenden Blasen dann quasi umgedreht gezeigt, sodass sie nach unten steigen. Und dann sieht man halt, wie diese Orion aus dem Wasser sich emporhebt. Das ist alles sehr toll gemacht. Und Wasserstartszenen, also das ist, kennen wir aus Raumpatrouille Orion.
Jo.
Aber was ich sagen muss, die Rakete war sehr, sehr schnell. Ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte wirklich gedacht, die erhebt sich jetzt majestätisch aus dem Wasser und steigt langsam in den Himmel, aber so wie so eine sehr, sehr schnelle Vega-Rakete.
Ja. die ging echt ab wie eine Rakete, ne?
Ja, also das war wirklich so ein
Feuerwerkskörper. So wie das soll.
Muss man auch wieder sagen, na gut, sie kannten keine großen Raketen und die kleinen waren halt wirklich so schnell.
Ja, eigentlich sollte ja auch zum Beginn des Films, also zum Filmstart, sollte ja auch ein echter Raketenstart stattfinden. Frag mich jetzt nicht, wer die Rakete bauen sollte, ob das von Braun war oder ich glaube, das war irgendeiner hier von diesem Berliner Raketenclub.
Was ich interessant finde.
Aber das hat halt alles nicht funktioniert.
Es gibt hier einen wissenschaftlichen Berater für den Film. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Einen gewissen Professor Hermann Obert.
Ja. Und stimmt, der Obert, der war's, der genau. Die Rakete bauen
und,
wollte.
Wer sich so ein bisschen mit der Raumfahrtgeschichte auskennt, der weiß ganz genau, wer Obert ist. Das ist nämlich der erste Mensch, der wissenschaftliche Astronautik mal so mathematisch durchgerechnet hat. Also der hat...
nicht ganz.
Naja.
Das war doch... Also, erstmal Tsiolkovsky, der
ja,
war viel
wichtiger. Ja, gut, der hat das mit der Raketengleichung erfunden. Aber so, okay, wie viel Delta V brauchen wir, um zum Mond zu kommen? Also diese 11.200 Meter pro Sekunde. Und wie schaffen wir es...
Aber vielleicht mal kurz, also sind ja jetzt nicht alle Hörer hier Stamm-Countdown-Hörer, denke ich mal. Also vielleicht mal etwas mehr Erklärung als, ja, da ist dieses Delta V und dann funktioniert das irgendwie
magisch. Also fangen wir trotzdem mal mit Tsiolkovsky an. Der hat halt erstmal die Theorie von der Rakete sozusagen aufgestellt, wie man irgendwie ausrechnet, du hast ein Triebwerk, das ist so und so gut und wie schnell kann jetzt die Rakete werden? Der hat damals auch schon gesagt, dass Wasserstoff der beste Raketentreibstoff, wo gibt es, und hat recht gehabt. Und halt sowas. Und der war halt so der allererste, der mal ein Buch rausgegeben hat, das halt gezeigt hat, okay, mit einer Rakete geht sowas. Und das ist halt auch der Grund, warum 1902, das Buch kam 1903, glaube ich, raus. 1902 war halt die Reise zum Mond noch ganz selbstverständlich mit der Kanone, ne?
Ja.
Wie bei Jules Verne.
Genau.
Und 1903 kam dann das Buch raus und danach war alles nur noch mit irgendwelchen Raumschiffen und Raketen und so weiter. Sinnvollerweise. Ich meine, willst du aus einer Kanone abgeschossen werden? Na, ich nicht.
Ja, da sind die G-Kräfte nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Und Hermann Obert hat dann angefangen zu erforschen, wie quasi das weitergeht. Also Tsiolkovsky hat gesagt, okay, es ist möglich, wenn wir eine Rakete bauen und dann hinten den Treibstoff rauswerfen, dass wir damit in den Weltraum kommen. Und Hermann Obert hat jetzt halt durchgerechnet, okay, wie viel Energie brauchen wir, um zum Beispiel zum Mond zu kommen? Und wie muss man eine Rakete konstruieren, dass sie es schafft, in den Orbit zu kommen, also in den Weltraum zu kommen und dann von Planet zu reisen. Also diese Geschichte, okay, eine Rakete muss mehrstufig sein, sieht man ja auch in diesem Film. Man kann nicht nur eine Rakete bauen, die halt hinfliegt, zurückfliegt in einem Stück, wie zum Beispiel bei Tim und Struppi. Und war so der Erste, der wirklich wissenschaftliche Astronautik betrieben hat. Ich vermute auch, dass diese Geschichte von dem Mansfeld so ein bisschen die eigene Lebensgeschichte von Hermann Obert widerspiegelt, weil diese Doktorarbeit, die er dann später als sein Hauptwerk veröffentlicht hat, wurde zuerst von der Universität, wo er promovieren wollte, abgelehnt, weil zu wahnsinnig. Und er hat dann diese Doktorarbeit als populärwissenschaftliches Buch herausgegeben, also ist nochmal umgeschrieben für ein Laienpublikum. Das Buch heißt Die Rakete zu den Planetenräumen. Erstveröffentlichung 1929, wahrscheinlich kein Zufall, dass er dann auch an diesem Film mitgewirkt hat. Und das war ein wirklicher Bestseller. Also die Leute haben ihm das aus den Händen gerissen, dieses Buch, weil die das alles so geil fanden mit Raketen. Ist auch verständlich, ist ja immer noch geil. Und Hermann Obert ist so einer der ersten Pioniere, der wissenschaftliche Raumfahrt theoretisch betrieben hat. Und dann war er natürlich auch Mitglied in diesen ganzen Raketenclubs, wo man dann halt sich im sprichwörtlichen Hintergarten getroffen hat und mal so eine Rakete zusammengebaut hat und geschaut hat, was passiert. Und Hermann
Obert, was dann mal mehr und mal weniger gut geklappt
hat. Genau, und Werner von Braun war dann mehr oder weniger ein direkter Nachfolger, also so, ich glaube auch so, Hermann Obert hat auch lange dann, war der Mentor von Werner von Braun, und Werner von Braun war dann halt der Erste, der das dann im großen Stile in die Tat umgesetzt hat. Und es gibt ja auch immer noch das Hermann Obert Museum, und Hermann Obert ist so quasi der erste Mensch, der sich gedacht hat, okay, ich setze mich mal hin und löst das jetzt alles mal mit Mathe. Und nicht nur so ganz grob, okay, wir können theoretisch zu Planeten fliegen, sondern was brauchen wir dafür? Wie müssen wir die Rakete dafür bauen? Und deswegen ist auch vieles, was in diesem Film an Raketentechnik gezeigt wird, gar nicht so dumm. Also mich hat's überrascht, dass sie schon gedacht haben, okay, wir brauchen eine zweistufige Rakete.
Drei Stufen.
War sogar
eine Mittelstufe und noch eine Endstufe, ja.
Genau.
Und die erste Abtrennung zeigen sie irgendwie nicht, aber die zweite Abtrennung von der Mittelstufe, die zeigen sie.
Genau. Und ich wusste nicht, dass er an diesem Film mitgewirkt hat, aber anscheinend hat er dann sehr viele Ideen, die er sich davor entwickelt hat, eingebracht. Ich muss nur sagen, Hermann Obert war auch ein Nazi, also der war nicht nur wie Werner von Braun so, okay, ich nutze halt, was gerade vorhanden ist, sondern der war auch so schon überzeugter Nazi. Dann am Schluss, und ich glaube, in seinem Nachruf wurde dann aufgerufen, in so eine Organisation zu spenden, quasi als in seiner Gedenken, und das war eine Organisation, das war so eine Art Legal Fund, wie nennt man das auf Deutsch, also so ein Rechtsbeistandshilfe für alte Nazis, also dass man denen irgendwie einen Anwalt bezahlt. Und von dem her bin ich überzeugt, dass Hermann Obert ein bisschen mehr als nur ein Mitläufer war damals. Muss ich ja mal erwähnen. Genau, das fand ich sehr spannend, dass er in diesem Film mitgewirkt hat und sehr viele Ideen offensichtlich Fritz Lang erzählt hat. Ja.
Ja, also wie gesagt, Special Effects waren so mittel, also heutzutage würde man sagen schlecht, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, für die Zeit.
Für die Zeit waren sie ganz okay.
Also ich muss, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch Metropolis schon im Podcast
besprochen. Wobei ich sagen muss, also Metropolis fand ich besser.
Ja, also so das ist auch,
von der Qualität her.
Das Metropolis hat mehr diesen ikonischen Charakter. Und man merkt auch, also bei Letterboxd werden ja bei Regisseuren so die Filme nach Popularität geordnet. Und da ist die Frau im Mond noch gar nicht so weit vorne. Also kann man kurz nachschauen. Ich glaube, die populärsten Filme von Fritz Lang, also nach Letterboxd, sind Metropolis, M, und dann kommt The Big Heat und die Frau.
Noch Dr. Mabuse?
Genau, Dr. Mabuse, Scarlet Street.
Vor allen Dingen hat die Frau im Mond gar nicht so viele Watches, also
genau.
Auf Letterboxd.
Genau, und die Frau.
Ja. Ich hatte ehrlich gesagt auch vorher noch nie von diesem Film gehört, muss ich mich ja jetzt mal outen hier.
Das ist okay, aber ich dachte...
Aber nur ein bisschen, okay.
Ich weiß nicht, also für mich hat dieser Film immer existiert.
Ja, also ich kannte den Film halt auch halt von dieser Geschichte her so, ja, Fritz Lang hat den Countdown erfunden. Und da können wir auch drüber reden. Also es war ja wirklich dieses 10, 9, 8 und dann jetzt und dann... wird halt die Rakete.
Ab 6, er startet ab 6. Es ist erst 60 Sekunden, genau. Und dann ist noch 6 Sekunden, 5, 4, 3, dann werden ja die Zahlen auch immer größer dabei.
Ja,
also
ja,
genau, die 3 ist dann schon viel größer als die 5 und dann kommt dieses schreiende Jetzt in Großbuchstaben einmal über den gesamten Bildschirm. Das sah auf meinem Fernseher sehr lustig aus.
Da fand ich die Transition auch lustig dazu, weil es ist ja erstmal so eine Texttafel, dann fängt das auf einmal an, hat sich schneller hin und her zu blenden und auf einmal kommt dann der Hintergrund noch wieder rein und dann ist es halt wirklich wie, als würde man den Countdown direkt dann ins Bild einblenden.
Ja.
Ja.
Ich fand's von der Konstruktion immer sehr seltsam, dass man ist es ja gewohnt, dass das Kontrollpanel immer direkt vor den Sitzen ist, wo dann die Astronauten sitzen, und hier haben sie es maximal dämlich angebracht. Also ja. Die Liegen sind so seitwärts, ja, und man muss sich mal so rumbeugen, um irgendwas zu bedienen. Und gerade bei hohen G-Kräften sieht man, es fällt extrem schwer. wo ich mir gedacht habe, ist das während dem Film nicht aufgefallen, dass das extrem dumm ist, so ein Raumschiff zu bauen? Oder haben sie gesagt, ja, das muss ja so sein?
Na, die scheinen ja auf jeden Fall gedacht zu haben, dass die liegen müssen, um das Ganze zu überstehen. Ja, das war zumindest meine Theorie, warum die alle liegen mussten.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist ja nicht falsch. Aber man kennt ja auch irgendwie so über Kopf die Paneele anbringen.
Ach verdammt, jetzt habe ich es falsch hochgeladen.
Gab's halt vorher noch nicht.
Ja. Frank hat nochmal hier ein Bild von den Mondkälbern von
das war Mingo. Das falsch.
Wo ich auch sehr schöne Details, man sieht jetzt hier, okay, das Comic ist schon ein bisschen wasserfleckig und der Junge hat anscheinend seine eigenen Zeichnungen reingemalt.
Ich habe kein Bild davon.
Also sehr viel Liebe zum Detail.
Ja. Nee, das Bild, das ich zeigen wollte, ist irgendwie nicht da. Es gab so die erste Szene, wo sie, also insgesamt im Inneren von diesem Raumschiff, wenn man sich das anschaut, das sieht ein bisschen aus wie in der U-Bahn. Weißt du, mit den Schlaufen von oben?
Ja, habe ich auch gedacht. Ja, aber dumm war es nicht. Aber ich habe eher so gedacht, okay, starten die jetzt im Stehen, also das ist irgendwie dazu da, dass man sich da reinhängt während der Start, aber so dumm waren sie dann doch nicht. Und ich fand aber so ein bisschen die Halteschlaufen so ein bisschen willkürlich angebracht.
Ja. Ja, war halt für die Schwerelosigkeit da. Und das hast du ja dann auch gesehen.
Ja, aber halt so, es war nicht irgendwie nach dem System, sondern okay, da muss eine Schlaufe noch hin und da machen wir noch eine Schlaufe hin. Und da könnte eine praktisch sein.
Da sind bestimmt während der Dreharbeiten auch schon ein paar abgefallen und uns ist gar nicht aufgefallen, dass da verschiedene Konstellationen an der Decke zu sehen sind.
Das ist auch eigentlich alles zugeknallt mit diesen Halterungen. Es ist eigentlich gar keine freie Decke mehr.
Ja. Auch nicht schlecht sind so ein paar Details von dem Schiff, die da reingebaut wurden, damit es irgendwie technisch aussieht.
Ja,
ich habe da mal so zwei. Diese Räder fand ich zum Brüllen.
Die dann halt erstens wesentlich zu klein sind für so ein großes Raumschiff. Und zweitens haben die ja gar keine Funktion gehabt, sondern mehr so, sie sollten anzeigen, dass das Raumschiff sich dreht oder nicht dreht.
Ja, also war alles. Ja, aber hat man ja später immer noch gehabt, ne? Bloß hier war halt alles noch mechanisch, ne? Mit Uhrwerken und allem Möglichen. Man denke nur an diese, wie hieß diese Rakete, H-32 oder so? Ganz am Anfang.
Ja, diese Forschungsrakete.
Die Forschungsrakete, die zum Mond geflogen ist und Bilder gemacht hat. Und man fragt sich ein bisschen, wie sind die Bilder zurückgekommen? Weil so Funkbilder, das hatte man damals, glaube ich, noch gar nicht.
Ja, wahrscheinlich hat man dann irgendwie abgekoppelt und die Filmkapsel ist zurück zur Erde geflogen. Nee, Funkbilder hatte man
damals nicht. Ja, weil die Rakete selbst ist ja auf dem Mond eingeschlagen und war ja voll mit Magnesium und hat dort einen riesengroßen Lichtblitz gemacht. Wodurch natürlich auch klar war, aha, da ist Luft.
Ja, da musst du wahrscheinlich jetzt Fritz Lang fragen, wie er darauf gekommen ist.
Jo.
Oder wie das funktioniert haben soll.
Ja, das mit der Luft ist natürlich auch irgendwie, fand ich natürlich, man hat gemerkt, okay, er hat dran gedacht, vielleicht ist da draußen gar keine Luft oder zumindest keine Luft, die man atmen hat. Kann. Deswegen waren ja auch die Raumanzüge da. Eine Luftschleuse, daran hatten sie nicht so richtig gedacht, nur eine Tür, die man zumachen kann.
Die war auch sehr dünn, also es war nicht so wirklich dicht.
Ja, irgendwie so an Vakuum hat er nicht gedacht, ne?
Ja. Und auch der Professor hat auch nicht dran gedacht, dass er zwar dann den Anzug anhat, aber wenn er jetzt die Tür aufmacht, dann. Und da draußen ist irgendwas, was giftig ist oder so, dann kommt das ja trotzdem ins Weltraumschiff rein.
Ja, ins Raumschiff schon, aber er hatte ja Luft mit und so.
Ja, also aber
das hat schon gepasst.
Die anderen,
sind ja noch da.
Genau.
Ja.
Aber, egal.
Der ist ja dann erstmal auf den Mond rausgestürmt und hat mit seinem hochmodernen Messinstrument erstmal
erst hat er drei Streichhölzer gezündet, was ja
genau,
so viel Atembar ist. Über die Atembarkeit von Luft aussagt.
Es brennt, genau. Also muss es atembar sein.
Genau, und dann hat er sich auf die Suche nach Wasser begeben mit der Wünschelrute.
Ja, großartig. Wo auch niemand
die protestiert hat. Die hat ihn ja gezogen wie ein
mitgenommen. Ja, Er hat die Wünscheroute mitgenommen.
Nein, das wichtigste Messinstrument.
Ohne, genau. Oh, das ist wohl so schlimm.
Nell, hol die Notfalltropfen raus. Erstmal Bachblüten auf den Schreck. Bachblüten auf dem Mond.
Schön, dass man nicht mit sowas so aus der Fassung bringen kann.
Ja, ich frage mich halt wirklich, war das so ein Witz oder hat man damals wirklich noch an Wünschelrouten geglaubt?
Ich glaube, das war noch ernsthaft. Also mein,
auch heute noch Leute an Wünschelrouten.
Ja, aber das wird auch niemand ernst in einem großen Blockbuster-Film anbringen.
So. Ja, das war...
Ja, ja.
Im neuen Alien-Film suchen sie das Alien mit der Wünschelroute.
Ja, naja, dann haben sie Wasser gefunden und kurz nach dem Wasser dann natürlich auch Gold. Und dann hat der
Mann... Wasser ist, da ist auch Gold.
Ja, völlig klar, ne?
Kennt man ja.
Ja, und was einem natürlich auch sofort aufgefallen ist, Gold ist verdammt schwer. Und der hat dort einen Brocken an Gold abgebrochen, der, na so schätzungsweise knapp eine Tonne wiegt. Mindestens eine halbe Tonne. Und die hat er mal eben so angehoben, ganz problemlos.
Und da zeigt sich auch der große Fehler dieses Planes. Sie haben ein Raumschiff, fliegen dorthin. Wie viel Gold planen sie mitzunehmen? Und wie soll das funktionieren? Also wie rentiert sich, also dieses Gerücht, dass Weltraumbergbau sich irgendwann mal rentiert, hält sich ja hartnäckig. Aber
trotz aller Artikel, die ich dagegen geschrieben habe, ja.
Ja. Frank ist
aber zum Beweisen, dass es da Gold gibt, reicht es ja erstmal eine kleine Probe mitzubringen.
Ja gut, aber es...
Ja, ganz glasvoll.
Ja gut, aber es ging ja irgendwie, ich hatte das Gefühl, es ging, sie hatten so jetzt erwartet, okay, wir bringen jetzt erstmal hier so eine Tonne Gold mit oder mehr und finanzieren.
Das
also,
war ja auch eine Szene mit dem Gold. Gold, Gold! Und man hat so richtig gemerkt, ach verdammt, also man wollte nicht in der Haut von Fritz Lang stecken in dem Moment, weil eigentlich hätte der das gerne richtig rausgeschrien. Aber er hatte ja nur das Bild und dann musste er halt das Gold, Gold, hier ist Gold irgendwie.
Ja, vor allen Dingen so schön mit der Schrift, die dann so wie Schallwellen auch noch von den Wänden abspringt und reflektiert und so.
Ja, ja.
Ja,
ja, irgendwie muss er das zeigen und das geht halt nicht. Also der Stummfilm ist dann halt doch eine echte Einschränkung.
Ich glaube, Fritz Lang war auch ganz froh, dass dann der Tonfilm erfunden wurde. War ja dann nicht abgeneigt davon, den Ton auch zu benutzen.
Wobei er ja bei diesem Film, da sollten eigentlich schon noch Tonelemente nachträglich hinzugefügt werden und da hat er sich noch dagegen gewehrt, weil er gesagt hat, aus künstlerischen Gründen geht das nicht.
Ja, irgendwie Wikipedia sagt ja auch, also Die Frau im Mond ist einer der letzten großen Stummfilme des deutschen Kinos und M ist ja dann einer der ersten großen Tonfilme des deutschen Kinos, also er hat sich ja dann auch für den Ton entschieden. Und ich denke, vielleicht hat er gesagt, okay, den Film habe ich jetzt noch für Stummfilm konzipiert und ich will jetzt hier nicht irgendwie das, wir kennen das ja.
Wobei,
noch
der
nachträglich
war doch vor Metropolis, hatten wir doch vorhin.
Was?
Oder? Metropolis, der war doch vor Metropolis, hatten wir. Das
ist auch ein Stummfilm.
Doch. Ja, also.
Du meinst,
dann war ja
man
Metropolis
will hier nicht noch
der
nachträglich 3D-Effekte reinbringen?
Nee, also Metropolis und dann kam Die Frau im Mond und das war der letzte große Stummfilm.
Ach so, doch, so rum, ja.
Genau, das meinte ich. Heute, also irgendwie ist ja nicht wie bei Titanic, wo man das nochmal in 3D rausbringen will, sondern Fritz Lang hat gesagt, nee, das, also so Vorstellung so, okay, Fritz Lang bringt 1950 nochmal Die Frau im Mond mit Ton raus, wo dann alle nachsynchronisiert wurden. Wie schlimm wird das gewesen?
Ja. Das hätte auch gar nicht funktioniert.
Also ich fände es ja nach wie vor toll, wenn man heutzutage Die Frau im Mond Teil 2 rausbringen würde. Wieder in Schwarz-Weiß, wieder als Stummfilm, aber halt mit etwas aktuellerer Tricktechnik. Das fände ich mal ein gewagtes Experiment.
So wie The Artist halt auch irgendwie als Stummfilm gemacht wurde, jetzt mal so als Science-Fiction-Film.
Ach so, stimmt, da war ja auch mal so ein Film.
Ja, hat auch ein paar Oscars gewonnen, habe ich gehört.
Ja, stimmt, da war was.
Nee, aber das fand ich, da hast du eine gute Idee, mal so auch im Stil so dieser alten Science-Fiction-Filme mal was ja bei The Artist so ungewöhnlich war, dass das ja alles irgendwie in HD war. Das ist mir nicht gewohnt von Stummfilmen.
Das heißt, der Film kam auch gerade in so eine Zeit der Wende raus, oder was? Das gab da schon die ersten Tonfilme, genau. Aber es wurden halt noch Stummfilme genau, ja. produziert. Und
genau so.
Es gab wahrscheinlich auch die ähnliche Diskussion wie heute mit 3D ist blöd oder nee, 3D ist das Beste, was man haben will.
Wenn du es so drehst, wäre ich damals wahrscheinlich auch einer der vehementen Verfechter des Tonfilms gewesen, weil ich bin ja ein Feind des 3Ds. Ich hatte 3D immer noch für unnötig. Und wahrscheinlich wäre ich damals auch so einer gewesen, gesagt hat, also ohne Ton und die Leute sollen nicht so laut, keine Ahnung, was hat man damals? Hat man damals schon Popcorn gegessen?
Also ich muss schon sagen,
soll nicht so laut einen Hitler groß im Kino machen.
Aber wie war das eigentlich damals mit der Musik im Kino? Wurde da in jedem einzelnen Kino saß da ein Pianist drin und hat das so davon geklippert, oder?
Ja, groß anders hat man es ja nicht machen können. Also vielleicht von der Schallplatte, aber das
wäre... Ja, da gab es die Notenplatte dazu und hat sich jemand hingesetzt und gespielt.
Genau, vielleicht kann man sagen, die ganzen Fritz-Lang-Filme wurden ja Anfang der 2000er von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung aufwendig restauriert. Das war bei Frau Mut, ist einer der wenigen Fritz-Lang-Filme, der fast komplett erhalten geblieben ist. Also die anderen, irgendwie Metropolis, da fehlen ja große Teile, beziehungsweise ist ja sehr interessant, mussten irgendwie in einem Archiv in Argentinien ausgegraben werden, wo sie durch Zufall das entdeckt
Argentinien,
wurden.
Argentinien, nicht Paraguay?
Oder irgendwie so, also Südamerika auf jeden Fall.
Irgendwas. Oder nee, ich habe so Montevideo im Kopf, dann wäre es Uruguay.
Auf alle Fälle klingt das nach einer Geschichte, die man an sich schon so als Film machen könnte.
Ja.
Wahrscheinlich.
Die Murnau-Stiftung hat dann für die Frau im Mond einen Pianisten beauftragt, nochmal ein komplett durchgespieltes Klavierstück einzuspielen. Und ich glaube, das hört man auch jetzt in der Aufnahme, also in der Version, wie der es gehört haben, das war wahrscheinlich das, was dann dieser Pianist nochmal eingespielt hat. Ich fand das sehr schön. Also die Musik hat sehr gut zu dem Film beigetragen, weil immer okay, Becky hat eine andere Meinung.
Oh Gott. Ich finde das eine Thema, das hat mich schon nach 20 Minuten so genervt und dann kam das wirklich nach 2 Stunden 40 immer noch die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen das Thema der Liebesgeschichte gewesen, dieses dim, 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 das kam dauernd und ich weiß jetzt schon, dass ich das wahrscheinlich in 2 Wochen immer noch im Kopf habe.
Ich glaube, das ist eher hier, wie es heute wahrscheinlich vermutet, genannt werden würde, Friedesthema und... Weil ja, immer, wenn sie drin war, im Bild war, kam das ja und dann...
Oh, echt?
Also ich fand...
Das kommt ja auch tausendmal.
Ja, ich fand das gar nicht so schrecklich. Also es war halt irgendwie schade, dass es nicht irgendwie ein Orchester war, sondern einfach nur so ein Klavier, was vor sich her geklimpert hat. Aber ich fand es nicht schlimm. Also man hat mich nicht gestört.
Irgendwie, es gelingt mir bei diesen Stummfilmen, die Hintergrund... Beschallung nicht als Musik wahrzunehmen.
Ja, ist es
nicht
ja
so direkt.
Also ist ja mehr so ist ja mehr so ein tragendes Element als bei anderen Filmen.
Ja.
Ich habe kurz überlegt nach einer Stunde, ob ich ohne Musik weitergucke, weil ich es echt nicht mehr ertragen konnte.
Es wurden ja auch zwei richtige Lieder, also damals zur Veröffentlichung wurden auch zwei Lieder geschrieben. Also zu dem Film, wie es auf der Plattenetiketten heißt, werden auch zwei Theme-Songs geschrieben, die auf Grammophonplatten in den Handel kamen. Also man konnte sich dann den Original Soundtrack kaufen. Nämlich die schöne Frau im Mond, ein englischer Walzer von Jerry Wieger. Genau, das dann auch mit richtig Orchester, also war schon eine ein Song und dann nochmal Schöne Frau im Mond, nochmal eine andere Aufnahme und dann Heimlich singt für uns die Liebe. Also es wird schon sehr auf dieses Liebe-Motiv rumgeritten.
Ja, da würde ich gern gleich nochmal drüber reden.
Genau, also kommen wir jetzt mal dazu. Ich würde gerne als Einstieg kurz was...
Kann ich noch ganz kurz ein Ding, weil ich das hier noch habe, es ist so ungefähr der letzte Punkt, den ich habe. Die Raumfahrt findet dort komischerweise fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal statt, ne? Am Anfang so. Und dann plötzlich wird es ganz groß. Na, das wird ja am Anfang so komplett in Hinterzimmern gemacht. Ja, der baut dann ein Raumschiff und irgendwie keiner weiß so richtig, dass der jetzt gleich los will. Aber darf dann ganz plötzlich, darf keiner wissen, aber dann ganz plötzlich weiß es die ganze Welt und riesengroße Veranstaltungen und sonst irgendwas. Und irgendwie sind auch schon mal Leute hingeflogen und dabei gestorben. Und irgendwie scheint das ja doch irgendwie etwas zu sein, das den Leuten bekannt ist. Irgendwie sehr merkwürdig. Ich bin da nicht ganz durchgestiegen.
Wahrscheinlich kann man ab einer gewissen Phase von so einer Umsetzung dann das auch nicht mehr geheim halten, dass man da so eine riesige Rakete baut.
Ja, aber das ging ja dann irgendwie von einem Tag auf den nächsten, dass der da weggeflogen ist. Ja,
ich habe mir das auch aufgeschrieben. Fertig. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass ich das verrückt fand, dass dann da plötzlich so viele Leute rumstanden und zugeguckt haben. Und das, also in meinem Kopf war das genau wie bei dir. Ich habe das nicht kapiert, weil das vorher eher so wirkte wie, okay, wir planen das jetzt im Geheimen und übermorgen geht's los. Und gut, jetzt müssen wir halt noch den Turner mitnehmen, aber sonst muss es ja keiner wissen. Und plötzlich guckt die ganze Welt zu und die ganzen Journalisten, Journalistinnen sind da und also, nee.
Ja.
Ja, also ich habe noch ein ganz kleines Ding, was mir jetzt so ein bisschen im Vergleich noch zu Metropolis aufgefallen ist, weil da hatten wir ja, als wir den besprochen hatten, so ein bisschen den Eindruck dann gehabt, dass da schon viel Optisches ist, was dann in der Riefenstahloptik auch ganz stark zum Tragen kam. Aber da fand ich jetzt hier, war gar nicht so viel drin in dem Film.
Ja, irgendwie Filmtechnik war da. Also irgendwie deswegen hatte ich auch gedacht, dass der auf jeden Fall älter ist als Metropolis, weil irgendwie filmtechnisch ist das eher ein Rückschritt als ein Fortschritt, ne?
Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so der mega die mega Innovation in Bezug auf Nazis. Also Hitler muss diesen Film ganz ganz nett gefunden haben. Es wurde dann auch irgendwie die Frau im Mond wurde dann auf eine der A4, also der dann später V2 Raketen gemalt. Also die Nazis waren diesem Film nicht abgeneigt, aber es hatte nicht diese Ästhetik, die man dann später bei Riefenstahl wiederfindet.
Aber ja, jetzt auch Becky. Auch nicht die von Fritz Lang irgendwie.
Ja. Gut, es ist von Fritz Lang, also dann ist es ja auch Fritz Langs.
Ja, Ding. Ich weiß, aber irgendwie ist es so, wie das hat sein Assistent gedreht. Das so,
also ich glaube, damit tut mir im Film auch Unrecht. Aber ich würde jetzt doch gerne auf die ganze Liebesgeschichte zurückkommen und da hat jetzt Becky mal das erste Wort, weil sie sich schon länger darauf vorbereitet hat anscheinend.
Ja, ich bin ja bei den Kulturpessimisten schon ein bisschen bekannt dafür, dass ich immer genervt bin von den Liebesgeschichten, die der Film nicht gebraucht hätte, die noch irgendwie so mitspielen. Oh ja, mitspielen. Da haben wir
in der nächsten Folge auch nochmal ein großes Thema zu.
Ich habe im Laufe des Guckens so eine kleine Theorie zu diesem Film entwickelt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe jetzt nichts darüber gefunden, dass diese Theorie wirklich stimmt. Aber ich möchte sie trotzdem mit euch teilen. Und zwar bin ich ja fest davon überzeugt, dass die Drehbuchautorin eigentlich zwei Drehbücher geschrieben hat für zwei verschiedene Filme. Nämlich einen Spionage-Liebesgeschichten-Film und einen Raumfahrtfilm. Und dann wurden die halt irgendwie miteinander verknüpft. Und das ist dann auch der einzige Grund, warum das wirklich die Frau im Mond wurde und die Frau mit auf den Mond geflogen ist, weil die war halt in dem Liebesgeschichten-Spionage-Teil dabei und deshalb musste sie dann auch in der Rakete mit dabei sein. Das ist meine Theorie dazu, weil wirklich, also für mich der erste und der zweite Teil so weit auseinanderklaffen in allem. Und man sieht ja auch an der Aufführungsgeschichte, der wurde ja dann später auch in zwei Teilen aufgeführt, der Film und so. Also für mich wirkt es wirklich wie zwei Filme und die Liebesgeschichte stört mich, vor allem im zweiten Teil, mega doll.
Finde ich nachvollziehbar,
vor allem
dass mir in zwei Teilen.
Der Film ist doch arschlang, also der geht 2 Stunden 40.
Ja. Also das Himmelsschiff war halb so lang.
Ja,
und da fand ich schon, ja, grenzwertig.
Schon, Metropolis geht auch 2,5 Stunden. Dr. Mabuse, der Spieler.
Aber Metropolis ist besser. Metropolis ist einfach, also das hat mich eher bei der Stange gehalten.
Genau, wisst ihr, wie lang Dr. Mabuse geht? 5 nee, Stunden.
Noch nie komplett gelesen.
Hm? Ja, ich habe mal, bei uns hier gab es mal eine Aufführung davon. Ich weiß, dass das nachmittags startete. Also ich hätte jetzt vermutet, dass er sehr lang ist. Ja.
Also das ist,
ich kann mich aber noch erinnern, als ich Metropolis geguckt habe, da habe ich dann mal auf die Zeit geguckt und habe gedacht, okay, jetzt dürfte so eine halbe Stunde rum sein und da war fast schon der ganze Film weg. Und hier hatte ich jetzt eher den umgekehrten Effekt. Ja, also da habe ich dann gedacht irgendwie, okay, jetzt müsste es ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde sein und das war schon eine anderthalbe.
Also ohne Witz, die erste Filmhälfte wirklich, also die erste Szene war sehr schön, so, die hatten wir ja am Anfang schon, aber alles, was dann so dazwischen passiert ist, bis zum Raketenstart, das hätte für mich auch in 20 Minuten erzählt werden können. Hm.
Ja, da fehlt halt der Ton, ne?
Vor allem war es überhaupt nicht mehr relevant später. Also außer, dass der Turner dann noch einmal um sich geschossen hat, war diese ganze Vorgeschichte überhaupt nicht mehr relevant später.
Ja.
Ja, das genau.
Und deswegen sage ich ja, es fehlt eigentlich ein zweiter Teil. Ein zweiter Teil, um zu zeigen, was passiert mit hier dem Windecker, wenn er auf die Erde zurückkommt, was passiert mit den Leuten auf dem Mond und so weiter, damit das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn hat. Nicht deswegen, weil der Film irgendwie zu kurz wäre oder so, sondern einfach bloß, weil die Geschichte irgendwie so in einem so krassen Cliffhanger eigentlich endet.
Da sieht man vielleicht, dass auch so, keine Ahnung, so Konventionen, wie lange ein Film sein muss, gar nicht so schlecht sein können. Also heute, okay, so ein Film, so gute 2 Stunden sind okay. Und dann ist ja schon mal was Besonderes, wenn ein Film 3 Stunden geht. Also ich irgendwie aktuell, ich glaube, der letzte Film, der 3 Stunden lang geht und groß im Kino war, war glaube ich Wolf of Wall Street, also der so ein Blockbuster über 3 Stunden war. Und ihr merkt mal schon, warum das so ist. Also manchmal brauchen wahrscheinlich auch Regisseure und Drehbuchautoren diese Beschränkung von Studios, dass sie sich da kurz fassen müssen. Weil man dann merkt, dass dann auch manchmal so Dinge aus der Hand geraten. Was ich jetzt hier noch,
Das war hier bei dem Film schon ein bisschen der Fall. Also jetzt vielleicht, hätte man auf jeden Fall kürzer machen können.
Vielleicht, ich fand das mal ganz entspannt, interessant, wenn wir jetzt mal spekulieren, okay, zweiter Teil von Frau im Mond. Wer soll Regie führen? Wie besetzen wir die Rollen? Mit aktuellen Schauspielern.
Frag mich doch nicht so einen Scheiß.
Okay, du brauchst ja Leute, die gute Mimik und Gestik haben auf jeden Fall, bei denen es nicht so viel aufs gesprochene Wort
ankommt. Also ich sag mal so, Friede Welten, gespielt von Emma Stone.
Ah, ich dachte, du sagst jetzt Kristen Stewart oder nee, Mary Elizabeth Winston.
So, die hat sich so mit der, eine von den dreien.
Aber das Interessante ist ja erstmal Produktion in Regie und also, da gibt's ja eigentlich keinen Weg an JJ vorbei, oder?
Okay.
All hail JJ.
Kann der schwarz-weiß?
Ohne, ach, die funktionieren da
die Hansen. Wir hatten The Artist gemacht. Das war doch, wie hieß der?
Das war doch ein französischer Film, oder?
Oder Sin City.
Genau, oh Gott, dieser Name, wie heißt der? Michel Hazanavicius.
Ist der von The Artist?
Genau, The Artist.
Oder was?
Ja. Ich fände auch irgendwie interessant, so ein Guy Ritchie-Film.
Sin City ist doch Tarantino, oder nicht?
Nee, Sin City ist nicht Tarantino, das wüsste ich.
Aber Regie macht er doch da, klar.
Sin City?
Also zumindest ist er da irgendwie beteiligt.
Special Guest Director.
Ah, okay, gut, dann habe ich das vielleicht
ist nämlich,
deshalb
Regie ist nämlich hier Frank Miller.
Ah.
Hm. Nee, ich glaube, wenn wir Frank Miller an die Frau im Mund lassen, dann bluten am Schluss alle. Und
wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Vor Helios habe ich wirklich ganz klar eine Person im Kopf.
Oh, erzähl.
Weil ich schon die ganze Zeit während des Guckens da immer dran gedacht habe und das ist Leo. Leonardo DiCaprio, also der würde da drauf ziemlich gut passen mit nach hinten gegelten Haaren.
Und als Gegenpart, als Windecker?
Na hier, der Loki spielt.
Tom Hiddleston. Ja, gut, und also Becky, du bist mit meiner Casting für Friede Welt nicht so zufrieden? Wen würdest du denn da?
Vom
Gesicht her?
Ja, aber die Frage ist, ist es wichtig, dass sie genauso aussehen?
Ja, vielleicht kann man da auch irgendwie so ein
Also ich meine, ich habe jetzt gerade
Ich glaube, vormachen kann man bei dem Film sowieso niemanden irgendwas, ne?
Genau, also warum nicht eine schwarze Frau besetzen?
Ja, habe ich auch gerade überlegt, wen man dann nehmen könnte. Jemand.
Na, ich bin ja im Moment gerade verliebt in hier die von Hidden Figures und Moonlight. Wie heißt sie denn
Janelle,
nochmal? Chicken Kleid, genau.
Ja, das, Monet. Die passt gut. Also sie hat diese Aura, dieses sehr.
Dieses Kecke.
Ja. Das ist gut. Okay, also wir haben DiCaprio, wir haben Janelle Monáe, wir haben Tom Hiddleston. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Der Junge.
Alter, und Gustav, wir brauchen noch Gustav.
Da machen wir auch einen
Gender Swap. Gustav lassen wir von einem Mädchen spielen.
Genau, da machen wir einen Gender Swap und der wird gespielt von entweder Millie Bobby Brown oder
Maisie Williams. Eleven, genau.
Genau. Nee, es hat nicht so ein Eleven-Vibe für mich, so mehr so Maisie Williams.
Gut, oder wenn's so, halt, jetzt können wir es halt beim Geschlecht Geld lassen, eine von den Jungs halt von Stranger Things.
Ja, die fand ich aber nicht so stark. Also da, also es ist, also schon, muss man schon ehrlich sein, die hat die schon also ganz schön an die Wand gespielt.
Ja, das stimmt allerdings.
Das sollten wir hier für jeden Film machen. Das machen wir jetzt jedes Mal, dass wir den neu besetzen mit aktuellen Schauspielern und Regisseuren. Und dann Soundtrack, ganz klar hier Hans Zimmer. Schön episch.
Jo. Ich kann es nicht mehr hören. Nicht so begeistert.
Oder halt von einem seiner Schüler, so der den Westworld-Soundtrack gemacht hat. Der macht ja auch irgendwie den Game of Thrones-Soundtrack.
Ja, oder man
lernt ja
Klavier-Soundtrack.
Wen ich ja von seinen Schülern einen sehr guten Komponisten finde, ist der hier, John Powell, der hier How to Train Your Dragon macht.
Ja, aber das ist
als,
ja...
Als Musikbegleiter.
Dass du diesen Film nennst, das verwundert mich jetzt ja auch nicht. Ich dachte hier auch vielleicht der den Mad Max Soundtrack gemacht hat, wie hieß der DJ Dingenskirchen. Aber
ja, stimmt, der war auch gut.
Oh Gott, sorry, das bin ich, Leute.
Oh.
Jetzt ist weg.
Handy. Wer war's?
Du musst einfach meine Spur dann muten.
Nee, das wird dir nicht rausgeschnitten. Zieh noch lauter. Okay, ich glaube, wir sind jetzt durch den Großteil des Filmes durch.
Ja.
Ich habe
noch ich mich noch erinnert habe, weil ich habe hier noch eine Notiz stehen.
Ja.
Der Tod von Turner.
Okay.
Und da wird ja, der wird ja geläutert fast schon.
Ich fand das also sehr tragisch, wo er dann gefragt wird, haben Sie jemanden auf der Erde, den wir quasi die Nachricht überbringen sollen? Und er so, nein, ich habe niemanden. Das war schon sehr traurig.
Ja, genau das. Also das habe ich mir auch noch notiert. Das war schon, und er wird ja da, durch diese ganze Szene wird er ja menschlich, ne? Also er wird ja durchaus vermenschlicht und halt fast schon geläutert, ne?
Ja, also schon während des Fluges dreht sich das ja schon ein klein wenig. Also man merkt immer noch, er gehört nicht so wirklich zur Gruppe, aber er ist auch nicht mal so ganz weit außen vor.
Ja, aber... Ja, war immer noch der Bösewicht. Und na gut, am Ende, das ist halt so die einzige Szene, wo man halt irgendwie fast schon Mitleid hat.
Ich hatte ja ganz kurz erwartet, dass er gesagt hat, Blondie.
Er ist halt der Einzige, der ein bisschen eine Entwicklung hat über den Film.
Ja.
Und das findet halt in dieser Todesszene so den Höhepunkt.
Ist halt wieder das Dark Knight-Problem. Also irgendwie die Bösewichte sind fast interessanter als die Protagonisten.
Ja, genau, bei den Protagonisten gibt's dann bloß dieses komische zwischen halt Friede und Helios, dieses, was schon fast auf so eine Will They Won't Day Sache rausläuft.
Ja, aber es ist mehr so, will they or will they, oder when will they? Also es
ja,
war schon sehr...
Es war sehr, war ja auch schon im ersten Teil des Films halt klar, ich meine, wo er die Einladung bekommt, wo er im Taxi sitzt und die Einladung bekommt, ne, wo er sein Manuskript auspackt und so, ne, und da kriegt er ja diesen Brief.
Auch diese Geschichte, dass er diese Frau da einfach mitnimmt. Also das ist schon ein bisschen frivol.
Hä?
Also diese Frau, die so ihm die Pfeilchen andreht, die steigt jetzt dann zu ihm ins Auto und er wehrt sich ja nicht groß dagegen.
Na, ich dachte, da ist er schon betäubt, weil irgendwas in den Pfeilchen war.
Nee,
ich dachte, ich glaub, die hat er ja, ich dachte, die... Und nee, dann ich dachte, die Pfeilchen hat er genommen, irgendwie dran gerochen und ist dadurch irgendwie betäubt worden.
Ach so.
So habe ich das auch interpretiert.
Wacht dann wieder auf.
Gut.
Stimmt. Gerade diese Pfeilchen-Szene, jetzt fällt mir gerade nochmal auf, was in der ersten Hälfte wirklich alles für Sachen drin sind, die mit dem Mondflug dann so gar nichts mehr zu tun haben.
So gar nichts.
Ja, also ich habe auch schon gedacht, okay, das ist eher mehr so ein Wirtschaftsspionage-Thriller.
Ja, sag ich ja.
Also du hast schon recht mit deiner Theorie, dass das irgendwie zwei Drehbücher waren.
Ja, also das habe ich ja gesagt, sofort, ja, klar, das macht irgendwie Sinn, dass das zwei Filme waren.
Was mir sofort aufgefallen ist, also irgendwie der Helios, also dich hat er an Werner von Braun erinnert, mich so eher an Elon Musk. Also so ja. Dieser reiche Mensch, der sich für Raumfahrt interessiert und auch so der Sympathieträger ist.
Das war halt so während dem Film, weißt du? Während dem Film habe ich an Werner von Braun gedacht, dann hast du den Elon Musk getwittert und dann ist mir völlig klar geworden, an wen mich das erinnert.
Ja, aber so groß ist da ja auch nicht mehr die Schrittweite dazwischen, weil das habt ihr ja im Countdown-Podcast auch schon als Elon von Braun.
Ja, ich sag ja, das ist Elon von Braun. Ganz einfach, ganz klar.
Ja, nur dass Elon Musk halt selber Geld hat. Auch wenn nicht so super viel. Und dann der Windegger ist dann mehr so Jeff Bezos, also der dann wirklich das Geld hat. Und die Frauen. Oder Richard Branson oder so, ich weiß nicht. Gibt es so viele Milliardäre, die was mit Raumfahrt zu tun haben? Ist es wirklich...
Paul Allen.
Ja, Juri Müller. Jetzt habe ich hier noch einen Trivia-Effekt, der mich wahnsinnig fasziniert, den ich die ganze Zeit anbringen will. Also ich weiß nicht, was es ist, aber steht hier, Einstein war bei der Filmpremiere. Also, wer hat das reingeschrieben?
Okay.
Ich habe das geschrieben.
Ach so,
das stand sag mal. Im Wikipedia, dass er bei der Filmpremiere
muss es ja stimmen.
Ich dachte, das ist doch ein spannendes Ding, wenn das wirklich stimmt.
Ja, gut.
Ich dachte, vielleicht weiß einer von euch da mehr drüber, deshalb habe ich das mal aufgenommen.
Ja, also weil unwahrscheinlich halt ist es nicht.
Weiß.
Also so Berlin in den Ende der 20er, da muss ich Einstein schon rumgetrieben haben.
Und abgehauen ist er erst in 30er Jahren nach Amerika?
Ja.
Passt schon.
Ich habe ja währenddessen angefangen, den Wikipedia-Artikel von Hitler zu lesen, weil ich wissen wollte, wie bekannt er zu dem Zeitpunkt war. Und da ist mir aufgefallen, also Hitler ist ja bekannt, wurde ja an der Wiener Kunstakademie abgelehnt. 1907. Und ein Jahr später fing dann ein gewisser Fritz Lang an dieser dieser Kunstakademie zu studieren. Also beinahe hätten Hitler und Fritz Lang an der gleichen, wären Studienkollegen gewesen, was einerseits eine sehr interessante Idee ist, was dann passiert wäre. Andererseits frage ich mich, was wäre mit Fritz Lang passiert, wenn er an der Wiener Kunstakademie abgelehnt worden wäre?
Oh oh.
Ja, oh oh. Genau.
Ja, das Lustige wäre so eine Alternative History dann draus zu machen. Oder was wäre vielleicht gewesen, wenn sie sich auf der Akademie gerade über den Weg gelaufen wären und dann irgendwelche gemeinsamen Filmprojekte gemacht hätten?
Ja, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich die Swastika auf dem Mond oder so, keine Ahnung.
Oder Hitler wäre nicht zum Militär gegangen.
Ja, Fritz Lang war auch im Ersten Weltkrieg. War irgendwie...
Ja, obwohl, waren ja alle in dem Alter und da ist ja praktisch jeder...
Irgendwie war jeder im Ersten Weltkrieg. Er hatte dann auch eine Kriegsverletzung und hat sich dann... er kam auch aus wohlhabenden Verhältnissen. Also ich glaube, das wäre nicht so wie bei Hitler, weil Hitler, da kam man nicht so aus den besten Verhältnissen, so vom Elternhaus her. Und der Fritz Lang, der war schon aus gutem Hause sozusagen. Und der hat sich dann auch bei so einem Anwalt auf dem Privatanwesen von seinen Kriegsverletzungen erholt. Und dieser Anwalt hatte halt eine riesige Bibliothek mit verschiedenen Büchern. Und man merkt auch, dass anscheinend sehr viele Ideen, die halt den Fritz Lang hatte, aus dieser Bibliothek stammten sozusagen. Fritz Lang hat dann auch angefangen zu töpfern.
Ja, warum auch nicht? Ich meine, Internet gab es ja damals noch nicht.
Genau, es gibt irgendwie drei Töpferobjekte, die Fritz Lang selbst gemacht hat. Und eins wird halt immer noch von dieser Familie dieses Anwalts verwahrt. Wahrscheinlich wird das mal so gestern gesagt, hier der Aschenbecher, den Fritz Lang mal getöpfert hat. Und anscheinend war Fritz Lang schon irgendwie so ein Multitalent, also irgendwie war Kabarettist.
Wie gesagt, Internet gab's noch nicht. Die mussten irgendwas machen, wenn ihnen langweilig war. Nicht so wie bei uns.
Er hat getöpfert, er hat offensichtlich Filme gedreht, also war schon, und er war auch, also diese Geschichte, dass er Thea von Harbu geheiratet hat, das war gar nicht so untragisch. Also er hatte ja davor schon eine Frau und hat dann ein Verhältnis mit der Thea von Harbu angefangen. Und
die hatte auch schon einen Mann vorher übrigens.
Ja, und offensichtlich hat sich dann seine erste Frau deswegen umgebracht. Mit der Browning von Fritz Lang, was nie so wirklich aufgeklärt wurde. Also es wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber man, also so die Filminterpretation sagt auch, also so Themen von Schuld, und man hat ja auch hier wieder dieses Liebesdreieck, wo sich Helios ganz große Vorwürfe macht. Er will ja nicht unbedingt seinem Kumpel die Frau wegschnappen. Also das spiegelt sich ja schon ein bisschen in seinen Filmen wieder.
Jo. Ja, was natürlich auch noch eine Beziehung, die sich natürlich auch entwickelt hat, ist die zwischen Helios und Gustav.
Ja. Das ist irgendwie schon, ich fand das irgendwie schon so, dass das am klassischsten, also das irgendwie so der Junge, der dann diese Vaterfigur hat, und
genau. Total. Das musste ja quasi so kommen, als wir sahen, dass der in dem Schiff mit dabei ist, dann waren ja die Konstellationen, die es in diesem Schiff während der Reise geben würde, ziemlich schnell klar.
Ja. Und dann halt diese Schlüsselszene, wo der seine Handverletzung von ihr versorgt bekommt und Gustav sich nur noch davon schleicht.
Na klar, die wussten doch da alle, was Sache ist. Der Professor wusste doch auch, was da Sache ist.
Ja.
Ja, alle außer dem Windecker.
Ja, das stimmt.
Der war irgendwie völlig planlos da.
Ja, der planlos im Weltall, ist das nicht auch so eine Parodie?
Das kann sein, ja.
Ja, das ist, glaube ich, so eins von den Star Trek nachsynchronisiert Sachen.
Genau, Star Trek planlos im Weltall. Ich glaube, wir haben die Liste durch.
Ja, damit habe ich es, glaube ich, ziemlich gut umrissen, ne? Um mal in bester Spoiler-Alert-Manier zu sagen, damit können wir es bewenden lassen.
Ja, also.
Und wir haben nicht 2 Stunden 40 dafür gebraucht.
Nee, also Fritz Lang, kannst du mal was von uns lernen, wenn du nicht tot wärst.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, die Frühzeit der Filmgeschichte ist doch durchaus erstaunlich. Und das. Also man merkt bei dem Film schon, das ist irgendwie, da hat sich schon echt was entwickelt bis dahin. Von der Erzählstruktur, von der Filmtechnik her und so weiter. Und deswegen hatte ich ja aufgerufen, diese Kurzfilme da mal anzugucken, weil das hat sich ja im 19. Jahrhundert erstmal so entwickelt, da hat man ja irgendwie so Alltagsszenen erstmal gefilmt, so, ne? Zug fährt in Bahnhof ein. Kind wird gefüttert. Alles sowas, ne? Der ganz große Brüller, ein Kind wird gefüttert, was man heutzutage auch so auf YouTube hat, ne? Also, wenn ich so dran denke, also die Frühzeit von YouTube ist eine ziemlich gute Parallele von der Frühzeit des Films insgesamt. Irgendwelche belanglosen Schnipsel.
Naja, es ist halt so, man hat erstmal diese Technik, also ob das jetzt irgendwie Handyvideos ist oder Film allgemein, und dann hält man das erstmal irgendwo drauf, und dann sind alle schon generell von dieser Fähigkeit alle Leute fasziniert.
Genau.
Und dann fängt man halt.
Dann hast du so ein bisschen Dramaturgie, was man dann halt hier bei diesem Traum des Astronomen sieht, da hat man schon eine gewisse Dramaturgie, man hat viele verschiedene Szenen,
und,
man hat Special Effects, man hat alles Mögliche.
Und parallel hatten wir jetzt irgendwie gerade das 10-jährige Jubiläum des Mysterious Ticking Noise.
Snape. Oh ja.
Snape.
Severus. Toll. Neuer Ohrwurm, danke.
und das ist ja auch so einer der ganz frühen viralen Videos gewesen. Und dann sagt, okay, schon eine erste sehr rudimentäre Dramaturgie, und heute haben wir jetzt irgendwie Wishlist.
Also schon, ja, schon
Frank wahrscheinlich Sachen gar nicht.
Wie Casey Neistat bin ich ein wenig so. Außen vor, ja, da bin ich hinreichend.
Sagen wir generell, es gibt ja mittlerweile schon richtige Serien und Spielfilme auf YouTube, die halt direkt auch für YouTube produziert wurden.
Ja, die habe ich mir noch nicht angeguckt.
Oder halt irgendwie das ganze Genre von Let's Plays. Das ist ja, es ist ja auch irgendwie ein ganz neues Genre an Film. Also wenn man das in die Richtung packt.
Ja, Mensch, wenn wir in 15 Jahren noch Filmklassiker machen, dann können wir einen YouTube-Film in den Filmklassikern analysieren.
Ja, 15 Jahre reden wir dann über Gronkh.
Ja.
Ja. Oh, ja, oder über den ersten Netflix-Film. Wie hieß der noch? Beasts of No Nation, oder? Ja, genau.
Ja, okay. Ja. Die aktuellen Netflix-Filme geben sich ja nicht so viel an Klassiker-Potenzial. Also irgendwie wurde ja gerade Death Note als Film angekündigt, auch wieder mit einem westlichen Schauspieler. Es ist alles nicht so toll mittlerweile.
Aber das ist, glaube ich, ein Fass, was wir heute zulassen.
Genau. Das ist ein Thema für ein anderes Mal.
Jetzt lass es mich mal ganz kurz noch kurz weiterführen. Naja, dann hast du halt diesen Kurzfilm gehabt aus Frankreich. Le Voyage dans la Lune. Also die Reise zum Mond. Was halt, ne, worüber man sich prächtig amüsieren kann. Immer noch ziemlich viel Slapstick. Man beachte auch die Kampfszenen, sehr jugendgerecht gestaltet werden mit den Toten und so. Habt ihr das gesehen, wie die dort kämpfen?
Nee, habe ich jetzt nicht angeschaut, aber kann man sich ja jetzt
die kämpfen dort und schlagen sich dort mit ihren Knüppeln und immer wenn so ein Marsianer tot ist, dann löst er sich ganz plötzlich in Rauch auf.
Das ist ja praktisch.
Das ist total praktisch, dann brauchst du keine Toten zeigen. Und am Ende kommen sie halt wieder zurück vom Mond und kriegen großen Staatsempfang und präsentieren dann auch ein paar mitgebrachte Marsianer und man merkt so richtig, okay, es ist 1902. Wir sind am absoluten Höhepunkt des Imperialismus. Kolonialismus und so weiter, ne? Also das ist wirklich so nachgespielt, genau das, was die damals im Rest der Welt so angefangen haben. Halt irgendwelche Ureinwohner mitgebracht und präsentiert und so weiter. Also und auch völlig unreflektiert noch. Also komplett ironiefrei war das einfach bloß so, ja, ne? So mit großem Staatsempfang am Ende und so weiter. Aber der Film hatte eine echte Dramaturgie irgendwo. Viel Slapstick natürlich, aber hatte schon eine Handlung, sehr gut erkennbare Handlung und war mit 12 Minuten ja auch schon deutlich länger. Also dafür, dass man am Anfang mit einer einzelnen Szene oder so angefangen hat, ist das doch schon ein ernsthafter Fortschritt in der Erzählung.
Ja.
Okay, dann gab es halt von Edison von 1910 diesen Trip to Mars, was im Wesentlichen bloß so ein Demo war, was man alles mit Tricktechnik machen kann. Durchaus nicht schlecht. Ist so Zeugs, das man heutzutage mit Bluescreen machen würde, hat man damals natürlich mit schwarzem Hintergrund einfach gemacht. Ne? Du hast einfach irgendwie einen schwarzen Hintergrund gehabt. Da stellt sich dann der Schauspieler davor und wird dann, ist das einzige Objekt, was irgendwie Licht hat, wird dann abgefilmt und kannst du dann beliebig praktisch auf jeden anderen Film, wo eine schwarze Fläche ist, einfach drauf projizieren. Ganz simpel, ganz einfach, aber funktioniert ziemlich gut. Also das ist, der Film macht irgendwie überhaupt keinen Sinn so richtig, aber die Tricktechnik ist ganz gut. Und dann halt, wie gesagt, also dieser Film von 1918, was eine echte Dramaturgie hat, was Spielfilmlänge hat, was auch eine echte Handlung hat, ist halt wirklich bloß von der Technik, dadurch, dass man keinen Ton hat, so, dass die Handlung halt dann insgesamt etwas dünn ist, aber also eigentlich nicht für 80 Minuten irgendwie tragen würde, wenn es nicht so wäre, dass man halt immer erstmal Text hat, dann muss das Ganze ausgespielt werden, dann hat man wieder Text, dann muss das Ganze wieder ausgespielt werden und so weiter, was man halt heutzutage irgendwie mit zwei Sätzen erledigen könnte, wird dann halt irgendwie minutenlang teilweise ausgespielt. Reißt einen dann aber auch emotional teilweise echt mit. Also, ja. Aber das hat sich halt echt entwickelt. Also, irgendwie so 20 Jahre von irgendwie dämliche Slapstick-Kurzfilme wie diesem Traum des Astronomen bis halt zu einem echten Spielfilm mit Handlung, Tragödie, Handlungsbogen und ja, der obligatorischen Liebesszene, also Liebeshandlung und allem Möglichen und politische Aussage natürlich nicht zu vergessen, was ja unvermeidlich ist im Ersten Weltkrieg. Das ist eine wahnwitzige Entwicklung. Ja. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Also das ist durchaus interessant, wie schnell sich der Film entwickelt hat.
Das ist ein schönes Schlusswort, um diesen Filmteil zu beenden. Der Erik schreibt noch gerade mir was. Genau. Ganz kurz noch der Hinweis, den nächsten Film, den wir schauen werden, darf ich mir aussuchen. Und ich habe mir lange überlegt, also ich bin in mich gegangen, in Klausur, 3 Tage. Und ich habe mich jetzt für einen Film entschieden, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, nämlich Goodfellas von Martin Scorsese, den wir dann im April schauen werden, in 4 Wochen oder bis dahin geschaut werden haben. Ich habe ihn schon öfters als einmal gesehen. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr uns mit ein paar Kommentaren zu Der Frau im Mond beehrt. Also wenn ihr Meinungen zu diesem Film habt, es gab ja schon zu anderen Ausgaben dieses Podcasts sehr interessante Kommentare, dann schreibt uns die in den Blog oder auf Twitter und Facebook. Wir lesen das auf jeden Fall, freuen uns über alles und ja, hoffen, dass ihr Spaß habt beim Zuhören oder Spaß hattet jetzt. Ist ja vorbei. Ja.
Schönen Dank, Frank, fürs Dasein und fürs Film mitbringen.
Bitte, sehr gern.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Und Goodfellas kenne ich natürlich von den History Buffs.
Genau.
Aber wirklich bloß von dort.
Und damit sagen wir gute Nacht und träumt schön von der Frau im Mond.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.